Herzlich willkommen zum Podium. Das ist jetzt also mal eine neue Form. Organisation, Herrschaft, Anarchismus ist das Thema. Und als ja auf dem Podium sind einmal Christoph Speer aus Bremen und Stefan Merten aus Kaiserslautern. Und dieses Thema Organisation, Herrschaft, Anarchismus hat ja die letzten ein, zwei Jahre auch schon heftige Debatten auf der Ökonux-Liste ausgelöst, und jetzt ist heute die Gelegenheit, das mal face-to-face zu klären. Das Ganze ist so organisiert, dass beide Referenten jeweils ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit haben, ihre Ansichten zu erklären, und danach dann Raum für Diskussion ist, wobei ich denke mal, es wird ein bisschen lebendiger, wenn man auch Zwischenfragen erlaubt, dass also dann gleich auch spontan interagiert werden kann, aber wenn das eine längere Diskussion ist, sollte man es auf jeden Fall auslagern. Ja, dann bitte ich einfach Christoph jetzt zu starten.
Also ich dachte mir Folgendes, für mich ist so die Zielsetzung von dem Workshop oder Podium hier ein Thema, was uns ja seit langem begleitet in der Liste, vielleicht mal wieder so auseinanderzulegen und auch festzustellen, wo man da eigentlich zusammen ist und wo nicht. Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig mit den Begrifflichkeiten. Und deswegen fände ich es gut, zum Anfang sich nochmal so ein bisschen zu erinnern, was die Stränge waren, wie das immer reingekommen ist. Und grundsätzlich fand ich das eigentlich auch jetzt gestern sehr erfreulich, dass wir jetzt anhand zum Beispiel der englischen Liste oder solcher Fragen, ja bestimmte Fragen von Organisierung oder richtig Strukturen auch diskutieren, die für mich eigentlich auch in so einen Komplex gehören, wie wir uns selbst organisieren, so dass das auf einer gleichen Ebene auch funktionieren kann. Ich bin ja als einer von denen in die Liste reingekommen, die überhaupt nicht programmieren können und also auch gar nicht von der Seite freie Software ursprünglich kommen. War bei bestimmten Diskussionen zeitweise mal näher dran, dann jetzt längere Zeit auch wieder nicht so. Und hat jetzt aber auch auf der Konferenz das Gefühl, dass so diese Fragekomplexe von Herrschaft, Organisation, Anarchie, wie es jetzt mal so gebrandet ist auf der Liste, vielleicht am ehesten noch auch sowas sind, was so als ein roter Faden sich diesmal durchzieht. Das finde ich eigentlich ganz positiv. Es gab auf der Liste eigentlich sehr viel stärker auf der Liste als auf den Konferenzen. Immer mal wieder Wellen, dieses Thema aufzugreifen, die dann abgeebbt sind. Ich kriege sie sicher auch nicht alle zusammen, aber um ein paar Mal zu erinnern, die für mich da vielleicht reingehören. Das waren auf der einen Seite immer mal wieder die rhythmisch aufflauenden Patriarchatsdebatten, die sich immer eine gewisse Zeit hielten. Es gab, wenn ich mich recht erinnere, eine, die ausging damals auch von dem Val Hansen-Text, How to Encourage Women in Linux, der lief mal durch, wo es um die Frage von Patriarchatstrukturen in freier Software ging. Das war ein Strang, der dann aber auch irgendwann abgeebbt ist. Der ist nochmal wieder aufgelebt damals, als die Arbeit von Francis Hunger aus Leipzig, Computer als Männermaschine, auf der Liste rezipiert wurde. Ein sehr interessantes Gerät, was auch darauf abhebt, dass die Repräsentation von Frauen, Migrantinnen, auch überhaupt minoritären Gruppen, was jetzt ja Frauen und Migrantinnen nicht sind, häufig in freien Projekten, also in freien Softwareprojekten niedriger ist als in kommerziellen Projekten, woran das wohl liegen mag und was da kulturelle Wurzeln sind. Das wurde auch auf der Liste rezipiert und ging dann aber auch irgendwann wieder raus. Dann gab es die Diskussionen, die stärker mit dem zu tun hatten damals, was ich gemacht habe. Also wir hatten Diskussionen um die Theorie freier Kooperation, was ein Gerät ist, mit dem ich mich sehr beschäftigt habe. Also es ging damals schon ein bisschen anhand des Alien-Buchs los, was ich geschrieben hatte. Und dann eben, nachdem der gleich als andere Essay da war, gab es eine relativ intensive Debatte zu diesen Fragen freier Kooperation, ich sage es mal überspitzt, versus, ich weiß nicht, GPL-Gesellschaft oder was. Also um die Frage gesellschaftlicher Utopien und aber auch eigener Strukturen. die sich zum Teil dann nochmal, also die Beiträge in diesem Diskussionsband niedergeschlagen haben, der dann rauskam. Das war so eine Welle. Dann gab es eine Welle, an der ich nicht teilgenommen habe, wo ich auch nicht genau weiß, wie die sich abgespielt hat, um die Frage der konkreten Organisation der Liste und der Konferenzen selber. Also ich glaube, das gab es letztes Mal um die zweite Konferenz, gab es da einen Schub, wo die Frage, wie organisieren wir uns eigentlich selber, wie werden Entscheidungsprozesse gefällt, im Vordergrund stand. Und dann gab es eine Linie, die stiller geworden ist, die sich überhaupt mit dieser Frage gesellschaftlicher Utopien, nähere Ausgestaltung, was ist GPL-Gesellschaft oder welche Namen auch immer damit verbunden werden, beschäftigt hat. Das waren die Diskussionen, wo dann auch Annette nochmal dran war oder wo Franz zum Teil teilgenommen hatte, die im Moment ein bisschen ruhiger geworden ist, wo meines Erachtens ja die ganze Frage GPL, Gesellschaft als gesellschaftliche Utopie, eine ist, die nie so richtig scharf geworden ist, wo ich jedenfalls immer noch schwierig finde, das fassbar zu kriegen. Die ganzen Debatten waren immer durchzogen, würde ich mal sagen, auf der einen Seite von begrifflichen Schwierigkeiten, weil einfach natürlich Begriffe unterschiedlich besetzt sind. Also es gibt, glaube ich, das ging ja, finde ich, bis zu dem Punkt, wo zum Teil von einigen dann mit sowas wie einem positiv besetzten Herrschaftsbegriff, also guter Herrschaft, operiert wurde, was, sagen wir mal, vom kulturellen Herkommen aus jetzt einer eher politisch motivierten Bewegung eher so der Horror ist. Das muss aber nicht sein, dass man da nicht unbedingt zusammen ist, das klärt sich dann nur in den Diskussionen. Ich würde nicht unbedingt diese ganze Frage zur freien Kooperation jetzt nochmal abspulen wollen. Das wäre für mich eher so on demand. Also das müsste man danach mal in der Diskussion sagen, weil einige kennen das, andere kennen es nicht. Es geht danach in dem Film, in der Mittagspause wird das sowieso nochmal erläutert. Ich habe mir eher nochmal überlegt, was für mich der Kontext von so einer Debatte hier ist und was ich auch erwarten würde davon. Also für mich wären die Punkte, die hervorgehen müssten aus so einer Diskussion um das Herrschaftsthema oder wo ich sagen würde, die müssten eigentlich, das wäre für mich ein positives Ziel, wenn man da einen Grund finden kann. Das sind sozusagen die, erstens, ein Punkt, der immer wieder mal Konflikte macht, dass sowas wie Politik natürlich notwendig ist, auch befreiende Politik. Also ich finde die Diskussionen, die es auch um Antipolitik natürlich gibt, richtig und wichtig. Aber die Frage, dass es sowas wie aktive Organisierung oder Absprache oder Verständigung für Gestaltung von Gesellschaft oder auch der eigenen Strukturen geben muss, eine Grundlage, die man nicht aufgeben kann. Das klingt immer mal so durch. Es gibt immer mal eine Tendenz zu sagen, das ist alles Quatsch, das entwickelt sich alles nur noch aus den Keimformen, das glaube ich nicht. Wo dann zweitens auch als Unterpunkt drunter gehört, dass eine aktive Auseinandersetzung mit bestehenden Formen politischer Kritik, insbesondere auch patriarchatskritischen oder rassismuskritischen, für eine Bewegung, auch für die freie Softwarebewegung notwendig ist. Das fällt nicht alles ab wie die Teflonpfanne aus der Raumfahrt. Das sind aktive Fragen da dann, wie die eigene Kultur auch verändert werden muss, um sie nicht ausschließend zu gestalten. Und also eine Wiederhinwendung auch zu solchen Debatten wäre für mich ein positives Ziel dieser Diskussion um Herrschaft. Das wäre für mich drittens wäre so ein Ziel, die Diskussion, was gesellschaftliche Utopie heute ist, auch wieder aufzunehmen. Wo, wie gesagt, freie Softwarebewegung einen wichtigen Input hatte, mit dem, was als GPL-Gesellschaft gebrandet wurde, wo aber für mich die Diskussion irgendwie gestockt ist. Also wo ich sie eher erlebe als was, wo dann irgendwie negativ immer gesagt wird, das und das und das sind alles alte Politikformen, die eigene Vorstellung von Utopie und Transformation aber eigentlich nicht so richtig weiter bearbeitet wird, was ich wichtig fände, weil ich glaube, dass man da was zu sagen hat. Und viertens, dass die eigenen Strukturen auch für diese Diskussion und aber auch für Kritik im Sinne von Herrschaftskritik offen sein müssen. Also ich glaube, dass es einen dringenden Bedarf gibt für sowas wie eine eine Kritik von Herrschafts- und Machtformen auch in scheinbar freien Zusammenhängen. Also dass die Tatsache, dass Dinge frei passieren in dem Sinne, dass es da kein Geld gibt oder dass sie nicht irgendwie auf Auftrag hin passieren, nicht bedeutet, dass es da nicht Strukturen von Macht und Herrschaft geben kann. Ich glaube, wir brauchen dringend eine Kritik sozusagen symbolischen Werts in Netzwerken, weil es eine Tendenz ist, die sehr abgeht. Also es wird in diesem ganzen Bereich Netzwerke, Bildung zum Beispiel, werden einfach Machtstrukturen im Moment aufgebaut, für die wir uns überhaupt erst nochmal Kriterien erarbeiten müssen, um sie zu sehen. Und wo ich glaube, dass auch freie Softwarebewegung mit ihren Erfahrungen da was dazu beitragen kann. Das ist das, was in diesem Papier Trust No One, was ich mal versucht habe, überhaupt anzugehen, welche Begrifflichkeiten man da verwenden könnte. So, der Gesamtkontext ist für mich immer der, dass ich denke, es gibt eine ganz wichtige und fruchtbare, aber natürlich auch immer spannungsvolles Verhältnis zwischen freier Softwarebewegung und sozusagen politischer Emanzipationsbewegung in ihren verschiedenen Zweigen, wo auf der einen Seite für die freie Softwarebewegung das rauskommen kann und muss, was man jetzt ganz locker so Entnerdung nennen kann, also eine Auseinandersetzung mit einfach anderen politischen Fragen und Kriterien, die dazu führt, sich von bestimmten Dingen zu entfernen, die jetzt sagen wir von dem wegführen, was so der typische Lebensort und die typische Denkensart jemandes ist, der halt sich vorwiegend mit Computern beschäftigt. Das, glaube ich, ist was freie Softwarebewegung daraus beziehen kann und was notwendig ist für diese Öffnung, also auch kulturelle Öffnung, weil es da natürlich schon Dinge gibt, die andere Leute draußen halten. Und umgekehrt, der Beitrag freie Softwarebewegung zu einer allgemeinen politischen Emanzipationsbewegung natürlich darin liegt, in ganz vielen Dingen, aber vor allem darin vorzuexerzieren, dass Selbstorganisation möglich ist, dass sie auch Big Scale möglich ist. Und deswegen immer ein ganz wichtiger Partner ist, wenn es darum geht, Utopien zu entwickeln, die nicht auf sozusagen umfassende Verstaatlichung oder große entfremdete Strukturen abheben. Ein Beitrag, der auch deswegen wichtig ist, weil sehr häufig traditionelle oder auch jetzt sagen wir mal gängige linksradikale politische Kritik meistens zu den Fragen von Produktion gar nicht so viel praktisch zu sagen hat und freie Software natürlich ein Beitrag ist, der sehr viel konkreter was dazu sagen kann, was freie Produktion heißen kann und dass sie möglich ist. So, und ich würde einfach am Schluss nur noch mal enden mit dem, was ich so als die Hauptreibungspunkte in dieser Debatte empfunden habe, wo ich gerne noch mal rausfinden würde, so was davon wie hart ist und was davon auch eher so begriffliche Fragen sind. Also Reibungspunkte sind für mich immer entstanden, wenn ich das Gefühl hatte, es gibt so eine Tendenz von Legitimation von guter Herrschaft, was für mich immer ein Rückfall ist politische Theorien, wo ich finde, von denen muss man weg sein. Also die Idee, es gäbe sowas wie eine sozusagen aus Effizienzgründen legitimierte Struktur, wo dann Entscheidungsstrukturen von oben nach unten auch die angemessenen und die richtigen sind. Das heißt nicht, dass sozusagen diese Modelle des Benevolent Dictators als eine mögliche Form unbedingt ausscheiden, aber dass sozusagen, wenn eine Theorie draus gebaut wird, dass das auch richtig und gut ist, dass irgendjemand da das Sagen haben muss in solchen Strukturen, das ist natürlich immer ein Reibungspunkt, den ich schwierig finde. Ein zweiter Reibungspunkt war immer bis heute dieser Aspekt der Totalität. Das ist ganz komisch. Also immer, wenn es Diskussionen gab um freie Kooperation, Transformation, politische Alternativen, gibt es immer so ein zum Teil auch aus dieser Krisendebatte herkommende Idee, das geht alles nicht, weil im Kapitalismus alles eben kapitalistisch bleibt und es deswegen eigentlich keine Vorformen gibt und solange nicht alles grundlegend umgewälzt ist, kann man eigentlich nicht von Alternativen sprechen. Das ist immer ein bisschen komisch, weil auf der anderen Seite ja freie Software selber sich auch so interpretiert. Das ist mir selbst nicht ganz klar, wie da die Punkte zueinander sind. Also das halte ich eher so für für was, wo es eigentlich keinen Konflikt geben dürfte. Das dritte ist immer dieser Aspekt von Konflikten und Organisierung. Den halte ich für kulturell virulent. Also es gibt eine sehr starke Tendenz aus der freien Softwarebewegung, wo Konflikte prinzipiell schlecht sind, wo die Idee von freier Organisation eine ist, die eigentlich konfliktfrei ist, wo halt jeder macht, was er denkt und niemand ihn hindert, die ich für eine ganz klare kulturelle Hemmschwelle halte. Weil das geht natürlich nur in bestimmten Bereichen. Und das ist was gestern auch schon mal angeklungen ist. Es gibt viele Bereiche von Gesellschaft, wenn man die organisieren will, dann geht es nicht darüber, dass jeder einfach sein Ding macht, sondern dass auch sozusagen Ansprüche an das, was andere machen, entwickelt werden. Und dann sind Konflikte, Organisierung, auch Repräsentation von bestimmten Gruppen unvermeidlich. Und die kann man dann nicht outrulen als alte Politik. So, und das Letzte ist dieser Punkt von Antipolitik, der berührt sich damit. Ich finde es immer sinnvoll, dass aus der freien Softwarebewegung eine Kritik bestimmter Politikformen und Organisationsformen hervorgegangen ist. Da ist man einerseits nah beisammen, finde ich, mit einer bestimmten politisch motivierten Kritik. Da, wo es aber abkippt, in das es gibt eigentlich überhaupt gar keine politischen Formen mehr und sich politisch für was engagieren oder organisieren oder Ziele da durchsetzen wollen, ist dann schon sozusagen altdenkerisch. Und die einzige Perspektive ist die, über freie Software oder freie Projekte eine andere Ökonomie als Vorschein zu entwickeln. Das ist dann auch so ein Punkt, den ich als Reibungspunkt empfinde und wo ich denke, da steigt man dann, wenn man von der politischen Seite her kommt, aus. Das vielleicht von meiner Seite mal so als Rahmen. Also was dann auch nachher zu ergänzen wäre oder gleich zu ergänzen wäre, weil ich nicht alle diese Debatten natürlich in gleicher Intensität in der Liste verfolgt habe. Aber vielleicht soweit mal. Danke.
Können wir mit dir gleich anschließen?
Ja, ne? Ja, schönen Dank für diese kurze und prägnante Präsentation. Das lässt uns dann auch noch mehr Zeit zur Diskussion. Du hast ja auch gesagt, dass du bestimmte Bereiche dann noch ausführen kannst bei Nachfrage.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. In der Tat soll es in diesem Vortrag auch sehr stark darum gehen, Begriffe irgendwie mit Inhalt zu füllen. Noch näher ran? Okay. Was ich hier sage, ist auch für mich so, ich sag mal, so ein aktueller Zwischenstand aus der Debatte, die der Christoph ja mal ein bisschen kurz skizziert hat. Das ist also ja das, was mir momentan so durch den Kopf geht. Ich hoffe, dass sich das irgendwann noch weiter verbessert. Insofern ist es ganz zu sehen. Den Titel fand ich deswegen eigentlich ganz witzig, weil, also das soll ein Zitat aus dem Leben des Brian sein, ist vielleicht einigen geläufig. Wir erinnern uns an die Szene, wo, ich glaube, John Cleese hat die Person verkörpert, wo er so die Frage stellte, was haben uns die Römer eigentlich gebracht, und die Runde dann so aufzählt, naja, die Wasserversorgung und so weiter und so weiter. Und ich finde, dass diese Szene bringt eigentlich ganz schön auf den Punkt, worum es mir auch geht. Also einfach zu gucken, wo ist da die Ambivalenz zwischen Herrschaft, Organisation, Unterdrückung, Anarchismus. In diesem Feld würde ich mich gern bewegen mit dem Vortrag. Und kurz noch einen kleinen Überblick geben, kurze Einleitung. Dann möchte ich was zu den Begriffen Regeln sagen und Herrschaft. In der Einleitung sage ich schon was zu Organisation. Danach möchte ich was zu Anarchismus und Maintainership sagen. Maintainership ist ja in der freien Softwarebewegung eine der häufiger gebrauchten Arten und Weisen, wie das organisiert wird da. Und möchte mit einer Konklusion noch mal kurz zusammenfassen. Gut, das auch vorweg, also wenn ich mir auch anhöre, was Christoph gerade so gesagt hat, also das ist so das Begriffsfeld, in dem bewege ich mich inzwischen eigentlich gar nicht mehr. Ich habe ja auch bewusst diesen Begriff OHA, also Organisation Herrschaft Anarchismus gewählt, weil ich glaube, dass ich eigentlich was anderes meine, als zum Beispiel Christoph meint, wenn er Herrschaft sagt. Auch dafür, wie gesagt, ist der Beitrag ein Versuch, da einfach Begriffe zu klären. Ich glaube, dass OHA was ist, was uns ständig begegnet. Das kennen wir alle und es wird auch in aller Regel als ganz selbstverständlich hingenommen. Es ist was, was normalerweise in eine bestimmte Kultur eingebettet ist und was einfach so funktioniert. Deswegen, weil es so selbstverständlich ist, glaube ich, ist es auch nicht so leicht, darüber überhaupt zu sprechen. Normalerweise fällt uns das erst dann auf, so würde ich zumindest diesen Begriff gerne verstehen, wenn es nicht mehr klappt, ja, wenn es irgendwo Reibungspunkte gibt, wenn es Konflikte gibt oder sowas, dann fällt uns auf, dass es da irgendwie so einen Prozess gibt, der dann eigentlich am Scheitern ist und dann regen wir uns drüber auf. Meine Frage, mit der ich das Ganze halt auch angehen möchte, ist, wie geht das also, dass wir irgendwie ein funktionierendes OHA-System hinkriegen, mit dem es uns eigentlich allen einfach gut geht? Und das wäre für mich übrigens auch nochmal eine Frage, jenseits dieser abstrakten Diskussion, ist Herrschaft gut oder schlecht, womit geht es uns gut? Ja, das ist für mich eine viel wichtigere Frage, als irgendwelche Begriffe zu brandmarken. Ich denke, was in der ganzen Debatte ausgesprochen wichtig ist, dass wir hier sehr genau und sehr differenziert hinschauen. Das ist ein schwieriges Thema und da ist es, denke ich, ganz besonders wichtig. Okay, ein paar Worte zum Begriff Organisation. Das ist ein Vorschlag, der auf der Ökonux-Liste kam im Zusammenhang mit dieser Debatte. Mittlerweile muss ich sagen, das war wirklich eine der besten Ideen, diesen Begriff da einzubringen, weil es ein wichtiger Begriff ist, einerseits, der ein Element dieses OHA-Begriffes ist, und andererseits hat er natürlich den Vorteil, dass er im Allgemeinen eher positiv besetzt ist, im Gegensatz zur Herrschaft. Organisation bezeichnet im Wesentlichen Regulation von Prozessen. Und Regulation heißt natürlich, es gibt Regeln. Regeln, komme ich gleich noch dazu, halte ich für einen wichtigen Grundbestandteil von diesen OHA-Geschichten. Individuell bedeutet Regulation von Prozessen natürlich auch Übernahme von Verantwortung. Verantwortung hängt auch in diesem ganzen Themenfeld mit drin. Und ich denke, es ist relativ unstrittig, dass Organisation eigentlich eine relativ nützliche Sache ist. Also wenn Sachen gut organisiert sind und sie einfach funktionieren, dann hilft uns das. Es hilft uns insbesondere, Ziele zu erreichen. Gleichzeitig, denke ich, hat Organisation eben auch Elemente von Herrschaft. Und deswegen würde ich heute sagen, Organisation ist eigentlich ein Euphemismus für OHA, um nicht zu sagen für Herrschaft. Okay, zum nächsten Teil, wo ich was zu Regeln sagen möchte und zu Herrschaft und dem Verhältnis so ein bisschen. Regeln, der Sinn von Regeln ist, sie geben erwünschte Verhaltensweisen an. Damit schließen sie natürlich unerwünschte Verhaltensweisen aus, tendenziell, das ist ja gerade der Sinn. Zumindest sagen sie, was sein soll und der Rest ist dann tendenziell ausgeschlossen. Das ist natürlich was, womit Freiheit beschnitten wird. Wenn ich eine Regel habe, die sagt, verhalte dich so und so, dann kann ich natürlich, oder dann sollte ich, wenn ich der Regel folgen will, natürlich nicht mehr alles andere machen. Das ist irgendwie klar und damit ist es natürlich, Regeln natürlich dazu geeignet, Freiheit zu beschneiden. Auf der anderen Seite strukturieren Regeln natürlich auch Prozesse. Und damit geben sie Freiheit, weil wenn ein Prozess strukturiert ist, funktioniert er vielleicht zum Beispiel. Und damit habe ich die Möglichkeit, dass überhaupt Dinge gelingen, auf denen ich dann meine Freiheit aufbauen kann. Also ich denke, dass Regeln bezüglich dem Begriff Freiheit sehr ambivalent sind. Also auf der einen Seite beschneiden sie zwar Freiheit, aber auf der anderen Seite geben sie durch ihre Strukturierungsmacht die Möglichkeit, Freiheit überhaupt erst auszuleben. Zwei weitere wichtige Begriffe, die in dem Zusammenhang nicht fehlen dürfen, meines Erachtens, sind Begründung und Durchsetzung. Ich denke, Begründungen sind ein entscheidender Punkt, wenn wir über Regeln reden. Das Finden von Begründungen ist oder sollte sein ein sozialer Prozess, in dem eben überlegt wird, wie ist die Situation und aus welchen Gründen geben wir uns welche Regeln, halten wir für sinnvoll. Wenn wir eine Begründung haben, dann werden Regeln eben nachvollziehbar, zumindest tendenziell. Und insbesondere machen Begründungen Regeln auch diskutierbar. Wenn ich gerade den Christoph hier sitzen habe, kann ich natürlich dazu sagen, das Schöne ist, wenn ich eine Begründung habe und sie diskutierbar ist, dann ist sie im Sinne der freien Kooperation nicht mehr sakrosankt, sondern sie kann in einem sozialen Prozess geändert werden. Und wenn ich an Empire denke, würde ich auch meinen, sie ist dann nicht mehr transzendent, sondern sie ist eben immanent, weil über die Begründung sie mit der sozialen Entität eben zusammenhängt, für die sie gilt. Gleichzeitig müssen Regeln natürlich notfalls durchgesetzt werden können. Eine Regel, die nicht durchgesetzt werden kann, ist irgendwie nicht besonders sinnvoll. Ich würde aber sagen, dass wenn Regeln durchgesetzt werden müssen oder werden sollten, dass wir hier schon ein Scheitern des Prozesses haben. Also da geht schon was schief und das ist auch das, wo dann gewöhnlich die Diskussion, ja, wie haben wir jetzt Herrschaft oder sowas, wo das aufkommt. Ich möchte aber nochmal sagen, für mich ist Herrschaft eigentlich oder OHA eigentlich schon viel früher. Der ganze Prozess ist OHA. Es tritt nicht erst dann auf, wenn da irgendwas nicht klappt, sondern das ist eigentlich die ganze Story schon. Und dann wird es halt besonders, also wenn es unangenehm wird, wenn Regeln irgendwie verletzt werden oder so, dann wird es halt irgendwie spürbar, dann tut es weh. Aber da ist der Prozess meines Erachtens vorher schon. Besonders ambivalent ist natürlich Durchsetzung nach innen, weil auf der einen Seite sind die Regeln dafür da, damit Leute irgendwie Strukturen haben, auf denen sie dann ihre Freiheit ausleben können. Wenn ich Regeln nach innen durchsetzen muss, dann ist es natürlich besonders problematisch, weil sich das im Prinzip gegen die Leute richtet, für die Regeln eigentlich gemacht sind. Also da wird es besonders heikel. Mit außen ist das ein bisschen einfacher. Mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist immer Spam. Wenn man heute eine Mailingliste betreibt, deren Mailadresse irgendwo im Internet zu finden ist, dann hat man sofort das Problem, dass man mit Spammassen überflutet wird. Und ich denke, es wird jeder zustimmen, dass Spam für eine Mailingliste irgendwie nicht das ist, was da sein soll. Da gibt es also eine klare Regel, wir wollen hier kein Spam und damit ist irgendwie nach außen klar, okay, das wird einfach ausgefiltert. Sowas nach innen zu überlegen, ist sehr viel schwieriger. Eine Durchsetzung von Regeln heißt natürlich unter Umständen auch Einsatz von Gewalt. Und wenn ich gerade das Beispiel mit dem Spam erwähne, ich würde sagen, ein Spamfilter ist natürlich ein Stück strukturelle Gewalt. Es ist ein Stück strukturelle Gewalt gegenüber den Leuten, die der Meinung sind, sie müssen jetzt Viagra über die Ökonux-Liste verkaufen. Ich denke, da muss man sich schon drüber klar sein. Und da wird es natürlich auch heikel. Also Gewalteinsatz ist natürlich das, was wir minimieren wollen. Und an der Stelle wird es deswegen halt natürlich besonders heikel. Wenn ich das zusammenfasse, dann kommt dabei raus, dass eine Durchsetzung, die unter Umständen eben auch mit Gewalteinsatz verbunden ist, ohne Begründung nicht stattfinden darf. Okay, ein paar Worte zu Herrschaft. Schillernder Begriff. Mein Eindruck ist, dass unter Herrschaft eben in der landläufigen Debatte oft das verstanden wird, was ich eher mit dem Begriff Unterdrückung bezeichnen würde. So wie der Christoph es jetzt modelliert hat, Hierarchie ist da irgendwie ein wichtiges Element. Für mich sind in dem OHA-Begriff sind das irgendwie, ja, also Hierarchie mit OHA hat mit OHA eigentlich nicht viel zu tun. Das kann eine Organisationsweise sein, aber es kann auch viele andere geben. Unterdrückung würde ich als, deswegen würde ich auf jeden Fall vorschlagen, dass wir gucken, wenn wir Herrschaft sagen, dass wir nicht Unterdrückung meinen, weil sonst können wir einen Begriff uns schenken. Ich würde vorschlagen, Unterdrückung ist da, wo Entfremdung vorliegt, wo der OHA-Prozess sich von den Leuten oder von der sozialen Struktur, für die er gedacht ist, wo sich der Urheberprozess entfremdet hat, da liegt tendenziell Unterdrückung vor. Herrschaft, das soweit würde ich aber mit dem landläufigen Verständnis mitgehen. Herrschaft beinhaltet aber natürlich auch den Einsatz von Gewalt. Gut, aber das hatte ich ja schon gesagt, das ist über die Regeln, dass es bei der Durchsetzung von Regeln auch der Fall ist. Was mir aber wichtig ist, diese eher unangenehmen Dinge, wenn wir versuchen, irgendwie eine emanzipatorische Vision zu haben, dann dürfen wir das nicht verdrängen, dass es einfach Fakten sind, die in der Gesellschaft wahrscheinlich auch nicht wegdiskutiert werden können. Ich kann mich sehr gut an eine Antwort auf der Ökonux-Liste erinnern, wo ich das genau so ähnlich gesagt habe und ich dann eine Antwort bekommen habe, also ich will mich darüber einfach nicht unterhalten. Also ich finde, das ist ein blinder Fleck und ich denke, wir müssen uns darüber unterhalten, nämlich eben genau, um zu sehen, wie die Dinge funktionieren und um zu sehen, wie wir da so damit umgehen können, dass es uns damit gut geht. Okay. Ja, jetzt ein paar Worte im letzten Teil schon zu sozialen Prozessen und Entfremdung. Ich hatte es schon mal irgendwo angedeutet. OHA ist ein sozialer Prozess, also das ist irgendwie was in einer sozialen Struktur stattfindet. Und ich denke, ein wesentliches Element ist eben dieses Finden und Anpassen von Regeln. Entfremdung, mit Entfremdung meine ich hier, dass sich ein, wie kann man das in dem Zusammenhang am schnellsten sagen, dass eine OHA-Struktur sich von der sozialen Struktur, für die sie gedacht ist, entfremdet in der Form, dass sie sich verselbstständigt. Ja, dass sie also nicht mehr unmittelbar mit der sozialen Struktur zusammenhängt, sondern dass sie quasi ein Eigenleben führt. Das würde ich hier gerne unter Entfremdung verstehen. Ich denke, Entfremdung ist, wie in vielen anderen Fällen, auch ein Killer für einen gelingenden Prozess. Deswegen denke ich, ist es ausgesprochen wichtig, dass wir Entfremdungsmöglichkeiten möglichst minimieren, sodass also wenig bei rauskommt. Und wenn ich auch mal versuche, den Begriff Selbstorganisation zu fassen, dann würde ich eigentlich sagen, das ist ein OHA-Prozess, in dem keine Entfremdung vorliegt. Meine politische Geschichte ist sehr stark durch Anarchismus geprägt. Und wenn ich mir so anschaue, was es da für Modelle gibt, dann würde ich denken, dass da die Modelle, die da entwickelt worden sind, relativ gut passen an dieser Stelle. Dazu komme ich jetzt. Einer der meines Erachtens wichtigen Elemente, die im Anarchismus zumindest in vielen Strömungen eine Rolle spielen, ist so dieser Begriff der Konsensorientierung. Konsensorientierung heißt, wir haben einen sozialen Prozess, in dem entschieden wird, in dem ja dann auch zum Beispiel Regeln gefunden werden. Und Konsens ist meines Erachtens dann erreicht, wenn keiner mehr widersprechen muss. Also es muss nicht sein, dass alle zustimmen müssen, aber es muss keiner mehr widersprechen. Und das ist ein erheblicher Unterschied zwischen, es sagen alle ja. Also natürlich ist so ein Prozess, wenn man versucht, irgendwie einen Konsens zu erzielen, sind Begründungen ein unglaublich wichtiges Element. Weil Begründungen einfach ermöglichen, dass man sich über die Sachfragen Gedanken macht, dass man sich über die Sachfragen auseinander und dann hoffentlich auch wieder zusammensetzt. Und außerdem ermöglichen, hatte ich schon erwähnt, Begründungen eben auch, dass man den Nutzen von Regeln erkennen kann. Ich denke, dass konsensorientierte Prozesse Konflikte optimal lösen. Konflikte ist auch so ein Begriff, der in dem Zusammenhang sehr wichtig ist. Konsensorientierung gibt natürlich den Beteiligten in so einem Prozess sehr viel Macht. Das ist auf der einen Seite was, was wir wollen, was auf der anderen Seite aber natürlich auch mit sehr viel Verantwortung zu füllen ist. Sie hilft, Begründungen durchzudeklinieren. Und die Einsicht, die bei konsensorientierten Prozessen in der Regel erzielt wird, hilft natürlich auch dabei, dass das dann auch umgesetzt wird. Ich denke, mit konsensorientierten Prozessen wird so ein sozialer Prozess, so ein OHA-Prozess optimiert. Okay, der andere Begriff ist Maintainership. Den kennen wir aus der freien Softwarebewegung. Was ich an der freien Softwarebewegung unter anderem mag, ist, dass sie so herrlich unideologisch ist. Deswegen ist dieser Begriff da eben auch nicht mit irgendwelchen ideologischen Ballast behängt, sondern es ist einfach das, was sich da so entwickelt hat. Allerdings denke ich, dass dieses Prinzip Maintainership auch, es auch an vielen anderen Stellen gibt. Das ist dann das, was Christoph vielleicht als problematisch empfinden würde, wenn es in unseren Strukturen irgendwie stattfindet. Aber ich denke, das ist, ja, in der Praxis ist es einfach so, und ich wäre sehr stark dafür, einfach mal zu schauen, ob das nicht vielleicht wirklich einfach so ist und sich einfach mal damit abzufinden und zu überlegen, wie man damit umgeht, anstatt ständig da sehr idealistisch ranzugehen und zu sagen, das wollen wir irgendwie alles nicht und wir wollen irgendwie, ja, bessere Menschen und die das irgendwie alles ganz anders machen, aber ohne angeben zu können, wie es denn nun genau laufen soll. Also ich denke, man sollte sich hier einfach mal ein bisschen auf die Realität einlassen und schauen, wie man mit der Realität umgeht. Maintainership ist nützlich bei Problemen, die ansonsten relativ unlösbar sind. Konsensprozesse haben natürlich manchmal auch den Nachteil, dass sie eher lang dauern, weil sie eben eine relativ umfangreiche Diskussion unter Umständen erfordern. Maintainership ist zum Beispiel nützlich, wenn Zeitnot auftritt. Dann ist es günstig, man hat jemanden, der sagt, okay, wir machen das jetzt so, und dann ist das Problem einfach mal gelöst für den Moment und eine Entscheidung herbeigeführt. Und die Sachen laufen dann vielleicht wenigstens, anstatt dass keine Entscheidung da ist und die Sachen einfach, ja, den Orkus runtergehen. Manchmal ist es vielleicht auch ganz günstig, wenn eigentlich ein Fork angesagt wäre, dass dann man sagt, okay, wir gehen jetzt in diese Richtung. Und gut, Leute, die dann nicht mitgehen wollen, können immer ja noch das, so ein Projekt verlassen.
Was ist ein Fork?
Ein Fork ist, Entschuldigung. Ein Fork ist in der freien Software, ist auch ein Begriff aus der freien Software. Das mit Fork bezeichnet man eine Situation, dass es Leute gibt in einem freien Softwareprojekt, die mit irgendeiner Sache nicht einverstanden sind und es irgendwie ganz anders machen wollen. Und dann gibt es, in Fork ist eben genau die Situation, dass das Projekt sich trennt. Ja, also dass die einen Leute, eine Gruppe in die eine Richtung weitergeht und eine andere Gruppe in eine andere Richtung weitergeht. Passiert in der freien Softwarebewegung eigentlich relativ selten. Wird auch gewöhnlich nicht sehr gemocht, weil es natürlich in gewisser Weise Zeitverschwendung ist, weil halt dann an zwei Strängen weitergearbeitet wird, die aber doch sehr viel miteinander gemeinsam haben eigentlich. Okay.
Was kann ein Maintainership machen? Jetzt habe ich verstanden, was ein Fork ist. Ja. Was macht ein Maintainership?
Maintainership kann halt in so einer Situation, wenn es halt so einen unlösbaren Konflikt gibt, kann halt sagen, okay, wir gehen jetzt in diese Richtung und damit, ja, einerseits vielleicht den Fork erzwingen quasi, sodass also dann wirklich klar ist, wir gehen, die einen Leute gehen in die Richtung, die anderen Leute gehen in die andere Richtung, oder also sagen, wir haben jetzt hier eine Entscheidung gefunden und wir leben jetzt einfach mal damit und gucken mal, wie wir damit weitermachen. Ja. Maintainership in der Praxis. Also ich denke, dass Maintainership im Prinzip ein modifiziertes Konsensprinzip ist. Freie Projekte verfügen über relativ wenig Gewaltmittel. Man kann die Leute nicht da halten, weil man bezahlt sie nicht, also können sie jederzeit gehen. Und ich denke, Konsensorientierung ist in so einem freien Projekt eigentlich die einzige Chance, die Sachen überhaupt irgendwie ins Laufen zu bringen. Wenn man da nicht versucht, irgendwie alle einzubinden, dann hat man verloren. Also dann hat eigentlich jeder verloren. Gleichzeitig denke ich, dass Maintainership nicht ja auch ein paar Vorbedingungen erfordert. Auch das, was in den landläufigen Debatten gerne übersehen wird. Ich denke, Know-how ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Also ein Projekt irgendwie einigermaßen gescheit zu maintainen, ist nichts, was einem so zufällt, sondern das ist was man lernen kann und wo man Know-how haben kann. Und na gut, das heißt natürlich aber auch, dass es nicht alle gleich gut können. Also das ist, denke ich, einfach eine Tatsache, die man nicht ignorieren kann. Ich denke, Maintainership erfordert auch ganz erheblich Transparenz. Transparenz ist deswegen wichtig, weil man auf diese Weise Entfremdung vermeiden kann. Wenn die Entscheidungsprozesse beispielsweise eben transparent laufen, wenn Begründungen klar werden, dann ist die Möglichkeit zu sagen, okay, da gab es die und die Gründe und deswegen ist es so und so entschieden worden. Und das geht natürlich nur, wenn wir eine hohe Transparenz haben. Ich denke auch, ich habe dieses Wort Selbstbestimmung bewusst mit einem Strichlein in der Mitte geschrieben, weil Maintainership gewöhnlich eine Aufgabe ist, die Leute sich selbst suchen. Ja. Es ist nicht so, dass jemand zum Maintainer gewählt wird in aller Regel, sondern man wird irgendwie Maintainer und das ist in aller Regel auch ein Prozess, wo man selbst sagt, okay, also ich habe das Projekt gegründet beispielsweise, ich mache hier jetzt den Maintainer. Wichtig für mich auch ist, dass das natürlich auch ein Element von Selbstentfaltung ist, ein Element von Selbstentfaltung auf Seiten des Maintainers. Wenn ich mir das heute so alles anschaue, würde ich sagen, Maintainership ist eigentlich so die pragmatische Variante von Anarchismus. Okay, ein paar Worte zur Konklusion. War die Frage Nutzen von OHA-Prozessen. Ich denke, Organisation ist eine nützliche Angelegenheit. Darüber brauchen wir uns, glaube ich, nicht sehr lange zu unterhalten. Insbesondere auch eine Organisation ist insbesondere auch dazu geeignet, Freiheit zu erweitern. Organisation beinhaltet aber natürlich auch Regeln. Und die Regeln bedürfen einerseits der Begründung, um eben Entfremdungsprozesse zu vermeiden, und andererseits auch der Umsetzung, die im negativen Fall eben auch Gewalteinsatz bedeuten kann. Ich denke, dass konsensorientierte Verfahren optimal sind, vernünftige Regeln zu machen, die gut passen. Sie vermindern wiederum Entfremdung und letztendlich helfen sie natürlich auch, dann Gewalteinsatz möglichst zu minimieren. Maintainership ist, denke ich, das lebende Beispiel für solche Verfahren, wo es in der Praxis einfach funktioniert. Und letztendlich denke ich, dass freie Software uns auch an dieser Stelle sehr viel Interessantes zu bieten hat. Und wir sollten da sicher nochmal sehr genau hingucken, was da genau passiert. Okay, das war's, was mir so eingefallen ist. Bedanke ich mich erstmal.
Vielen Dank. Ich würde gerne noch mal kurz zu dem Maintainership was sagen. Also ich habe mich deswegen so schnell gemeldet, weil ich vermeiden will, dass wir dann über verschiedene Sachen reden. Mein Eindruck ist, dass du Maintainership wirklich nur auf den Maintainer bezogen hast. Vielleicht kannst du noch mal die Folie aufblättern. Ja, diese. Also mir ist es so ganz stark ins Auge gesprungen, weil da steht, Maintainership ist angesagt, wenn eigentlich ein Fork angesagt wäre. Meine Sicht der Dinge ist, der Fork ist Teil von Maintainership. Es geht nämlich nicht nur um den Maintainer, sondern es geht immer auch um die Projektmitglieder und um die Dynamik, die sozusagen in dem Gesamtorganisationstypus Maintainer-Modell entsteht. Und der Fork, wenn es den nicht gäbe, dann könnte man die ganze Sache sozusagen knicken. Der Fork ist wichtig, weil das die Alternative, die reale Alternative ist. Und zwar nicht nur einfach sozusagen so eine Drohkulisse am Horizont, sondern Und das ist wiederum ein Spezifikum bei Software. Wenn sich ein Projekt trennt, wenn es zu einer Spaltung kommt, dann kann der Teil, der rausgeht, alles mitnehmen, was bis dahin geschaffen wurde. Das ist sehr wichtig. Das ist ein Unterschied zum Beispiel, damit hat sich Christoph dann beschäftigt, meinetwegen zu dem Tisch, der dann zerschnitten werden muss. Und Christoph hat ja darüber nachgedacht, ob man das nicht übertragen kann, wenn sich jetzt in seinem Fall in einer freien Kooperation die Kooperation aufspaltet. Hier haben wir einen sehr idealen Fall, weil nämlich der rausgehende Teil kann alles mitnehmen. Trotzdem, und das ist dann die andere Seite, kommt es zu einer Schwächung der Ressourcen. Das heißt, die werden jetzt aufgeteilt. Das heißt, für beide steht die Frage, werden wir Erfolg haben im Raum? Das ist sozusagen die Dynamik, die da abgeht für alle Beteiligten. Die Frage ist jetzt, ist der Konflikt so gravierend und nicht lösbar, dass ich jetzt den Fork mache, sogar die Ressourcenschwächung in Kauf nehme und dann aber trotzdem denke, ich werde das Ziel erreichen? Oder strengen wir uns sozusagen an, den Konflikt aus der Welt zu schaffen, weil die Ressourcenschwächung für beide Teile sozusagen Schrott ist. Das ist der Hintergrund, der diese soziale Dynamik dann auslöst. Das heißt, es ist nicht eine Alternative, ich verhindere jetzt einen Fork, indem ich als Maintainer einfach etwas entscheide oder sowas. Das kann gerade den Fork provozieren, weil die anderen dann sagen, so ein Scheiß, was entscheidet jetzt hier einfach unmöglich und jetzt gehe ich hier raus. So, also ich möchte es gerne im Zusammenhang sehen, als ein Modell. Und ja, das war also die mir wichtige Ergänzung, ohne dass ich jetzt schon mal inhaltlich gesagt habe, was ich davon halte.
Okay, also ich habe eine ganze Reihe von Punkten, aber ich fange mal mit den Containership und Fork-Sachen an. Als erstes würde ich mal festhalten, dass dieses Maintainership-Modell, wie du es immer so favorisierst, in freier Software weit weniger verbreitet ist, als du dir das immer vorstellst. Nämlich, also das ist bei kleinen Projekten sehr verbreitet, aber sobald ein Projekt eine gewisse Größe erreicht, ist das eigentlich meistens nicht mehr der Fall. Linux ist die einzige Ausnahme davon, meiner Meinung nach. Und da auch mit massiven Konflikten immer verbunden gewesen in den letzten Jahren. Dann alles, was du als... Wie bitte? Ganz unterschiedlich. Es gibt demokratische Strukturen oder teilweise auch so Formen von Oligarchie oder sowas, wo mehrere das zusammen machen. Oder es gibt das, also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, aber dass es immer die eine Maintainer-Person gibt, ist eher bei großen Projekten die Ausnahme meiner Meinung nach. So, dann zu dem Ganzen, was Maintainership alles Tolles kann. Du hast da, ich weiß, das war, glaube ich, nicht diese Folie, da gab es noch eine. Nee. Nee, auch nicht. Ich weiß nicht mehr, was es jetzt genau war. Also, ist nicht so wichtig. Lass den Punkt einfach weg. Das weiß ich nicht so richtig. Zum Fork. Es ist meiner Meinung nach nicht so, dass man bei einem Fork alles mitnehmen kann, sondern ganz viele Faktoren kann man nicht mitnehmen. Dazu gehört insbesondere so weiche Sachen wie Aufmerksamkeit oder Marketing-Sachen und so. Der Name zum Beispiel, ja, lauter solche Sachen. Und insbesondere, wenn wir jetzt nicht mehr über Software reden, sondern über politische Projekte zum Beispiel, ist es so, dass solche Faktoren wichtiger werden als jetzt der Source Code oder sowas wie jetzt irgendwelche Texte oder sowas. Das heißt, das ist eigentlich das Entscheidende, worum es jetzt bei einem politischen Projekt zum Beispiel geht, ist die generierte Aufmerksamkeit oder die ja, das Netzwerk von Leuten oder was auch immer. Und das ist einfach nicht forkbar in dem Sinne. Das ist genau der Grund. Also ich meine, die Linke hat ja eine große Tradition im Spalten und Forken. Und das ist ja genau der Grund, weswegen das nicht funktioniert. Ja. Ja, jetzt habe ich noch ein paar ganz andere Punkte. Ich weiß nicht, wollen wir erstmal an dem Thema bleiben? Gut, dann sage ich später noch mehr. Ich darf.
Also ich finde es mit dem Fork und Maintainership ein gutes Thema, um da jetzt einzusteigen, weil das ja eines ist, wo Also wie Stefan richtig gesagt hat, quasi mein Theorieansatz irgendwie ganz nah dran ist an dem, weil der im Wesentlichen ja besagt, es kann viele Modelle geben, wie irgendwie kooperatives Handeln organisiert wird, dem Modell wieder abgestimmt wird oder so, dem siehst du es nicht an, ob das irgendwie frei und gleich ist oder nicht, so. Sondern die entscheidende Frage ist genau das ultimative Machtmittel, was Menschen in Kooperation einsetzen können, wenn es nicht läuft, wie sie wollen, ist das, was in der freien Software der Fork ist. Also die Rücknahme von Kooperationen. Das nicht mehr mittun, das Spalten oder aber auch sozusagen das sich nicht mehr einlassen drauf. Das führt jetzt einerseits genau auf das, was Benny gesagt hat, die Frage, was ist mitnehmbar und was nicht. Das führt aber vor allem auch auf die Frage, dass ein Fork nicht automatisch möglich ist. Also der muss sozusagen auch möglich gehalten werden, weil dazu gehört ja, dass praktisch die Vertrautheit mit dem Projekt, die Fähigkeit, so ein Ding auch irgendwie zu leiten und zu führen, zu maintainen, ja, dass sie sozusagen auch kollektiver verbreitet ist in dem Ding. Also das Problem nimmt zu, sozusagen je stärker das Projekt über lange Zeit auf eine individuelle Maintainership zugeschnitten ist, wo die anderen weniger beteiligt sind in der Lösung von Problemen, ja, also idealtypisch, dann wird sozusagen dieses Instrument des Forks auch in dem Maße schumpfer. Das heißt, es ist davon abhängig, dass die anderen das auch können, dass sie breit sind, dass sie auch horizontal miteinander vernetzt sind. Es gibt also eine Menge Voraussetzungen dafür. Und das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, der auch aktiv betrieben werden muss. Weil man kennt es ja sozusagen auch in vielen politischen Projekten, dass sich so Dinge, die ähnlich wie Maintainership aussehen, es gibt es ja da auch, verfestigen Sachen, die nicht mehr aufknackbar sind. Das sind diese berühmten Gründerkonflikte. Leute gründen irgendein Projekt und effektiv, das Projekt ist sozusagen nicht weder übernehmbar noch spaltbar, weil es so zusammengebappt ist mit den Gründern, dass da irgendwie auch niemand anders die Fähigkeiten erwerben oder praktisch machen kann. Und das andere ist, dass natürlich die ganze Frage Fork nicht berührt. Das muss man sich auch klar machen, die Frage, wer ist denn überhaupt von vorne an dem Projekt drin? Also Fragen, wie sich meinetwegen ein Projekt freier Software verhält, im gesamtgesellschaftlichen Rahmen, wer da überhaupt repräsentiert ist drin, ob da Männer, Frauen drin sind, ob da nur ein ganz bestimmter sozialer Klüngel Zugang hat, die wird natürlich darüber nicht berührt. So, weil die sind ja schon da. Also da ist der Fork erstmal nicht die Lösung dafür.
Ich bin Organisationsberater und habe vor 5 Tagen das erste Mal von Ökonux gehört und habe auch überhaupt nichts mit Software zu tun. Ich finde das sehr toll, was du gemacht hast, nämlich zu sagen, dass diese Dinge thematisiert werden müssen. Das glaube ich auch. Und zugleich denke ich mir, spiegelt das, wie du das gemacht hast, unsere kollektive Verwirrung wieder über all das. Also dass diese, ich habe oft mir gedacht, was meinen diese Begriffe, zum Beispiel Organisation. Es kommt das Wort Organisation vor und ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen etwas organisieren im Sinn von managen und Organisation im Sinn von einer Struktur. Ich würde das jetzt mal abgrenzen von Gruppe zum Beispiel. Also dass man sagt, es gibt soziale Einheiten, die sind Gruppen und es gibt soziale Einheiten, die sind Organisationen. Das ist schon mal. Also das, was du am Anfang einschränkend gesagt hast, glaube ich, trifft zu, nicht? Wo du gesagt hast, da an diesen Begriffen, da musste man noch. Ich glaube aber, dass das eben kein Zufall ist, weil im Traditionellen, also das Wort Hierarchie heißt ja heilige Ordnung, da steckt ja das Sakrosankte schon drinnen. Also das Verbot, das zu thematisieren, jetzt wie das traditionell läuft. Und ich glaube, wenn es nicht traditionell läuft und man einen linken Ansatz hat, glaube ich, ist diese Selbstthematisierung mit sehr viel Angst verbunden und es ist einfach schwierig, glaube ich. Und ich glaube, dass da es eigentlich ganz wenig Tradition gibt, sowas zu machen und einfach auch wirklich zu schauen, was läuft eigentlich. Und eine Vermutung, die mir jetzt gekommen ist, dass es einfach auch mit Angst verbunden ist, sodass es bedrohlich ist, zu schauen, was eigentlich abläuft irgendwie. Ja. Gut.
Ja, eigentlich nur 2, 3 kleine Bemerkungen. Ja, doch, zu dir würde ich gerne noch ein bisschen mehr sagen. Also, ja, mit Maintainership meine ich jetzt nicht irgendwie Single Maintainer, sondern Maintainership ist für mich schon ein Modell. Also Oligarchie ist im Prinzip ist da kein Widerspruch. Das nur kurz zur Begriffsklärung und zweite Begriffsklärung. Mit Organisation meine ich in der Tat nicht die nicht irgendwie die Bezeichnung für eine Struktur, also für eine Organisation, sondern ich meine wirklich die dynamische Lesart, also einen Prozess zu organisieren. Das war das, was ich meinte. Aber ja, das ist ein völlig richtiger Einwand. Und ich finde es auch immer ganz interessant, weil das gleiche Wort so unterschiedliche Dinge bezeichnet. Das sagt auch schon viel. Also da muss man sich nochmal drüber nachdenken. Zwei Worte noch zu dem Gründerproblem. Ich denke, hatte ich auch so ein bisschen angesprochen. Der eine Punkt ist das mit dem Know-how. Das Know-how ist natürlich was eben nicht vom Himmel fällt und was auch was ist, was wächst, ja, in so einem Projekt. Und wenn man eine Sache lange gemacht hat, dann weiß man einfach, wie es geht, sag ich mal. Und dieses Know-how sich zu erarbeiten, erfordert natürlich auch Energie. Ja. Und also aus meiner Sicht ist das oft ein Problem, dass Leute sagen, ja, wir wollen aber irgendwie hier jetzt mitbestimmen oder sowas, aber sie haben schlicht und ergreifend nicht das Know-how und sind auch nicht dazu bereit, es sich zu erwerben. Ja, weil das ein erhebliches Engagement unter Umständen bedeuten würde, dass sie dann oft nicht bereit sind aufzubringen. Und da denke ich, muss man sich vor Augen halten. Und das andere ist natürlich, das war das, was ich mit der Transparenz angesprochen habe, es ist natürlich nicht möglich, dieses Know-how zu erwerben, wenn die Dinge nicht transparent passieren. Ja, also wenn das alles im Hinterstübchen passiert oder in Real-Welt-Treffen und nicht auf einer Mailing-Liste, um es mal so zuzuspitzen, dann ist natürlich Transparenz nur wenig gegeben. Und dann ist es auch gar nicht möglich. Also selbst wenn jemand will, sich das Know-how zu erarbeiten, ist es nicht möglich, das zu tun. Und ja, und dann sind die Gründer natürlich wirklich unabdingbar. Ja. Okay.
Ja, ich habe mich mal selbst draufgesetzt. Ich würde da das noch gerne zuspitzen. Also ich würde die These aufstellen, dass das nicht ausreicht, Transparenz durch die Maintainer, weil tatsächlich, was Christoph gesagt hat, in vielen gerade politischen Projekten eben dieses Problem ist, man hat eine Gründergeneration oder vielleicht auch einen einzelnen Gründer oder eine einzelne Gründerin, die mit dem Projekt so verwoben ist, dass es praktisch schon so eine Form von struktureller Herrschaft ist, wo neue Menschen überhaupt gar nicht mehr Zugang bekommen. Und im Sinne von Emanzipation würde ich sagen, also es ist Blödsinn, dann daraus die Konsequenz zu ziehen, es soll keine Maintainer geben oder so, wir überlassen das Projekt sozusagen dem reinen Chaos. Aber ich würde sagen, es liegt in der Verantwortung eines Maintainers, einen Prozess zu organisieren, wo andere sich emanzipieren können und andere diese Fähigkeiten erwerben können. Und das ist sozusagen ein Prozess, der eigene Aufmerksamkeit erfordert. Man kann also da nicht sozusagen nur seine tägliche Alltagsroutine machen und sagen, das läuft nebenbei, sondern das ist wirklich eine eigene Aufmerksamkeit, das zu organisieren. Da muss man praktisch Formen entwickeln, muss man vielleicht auch ein bisschen Didaktik studieren und sowas und tatsächlich überlegen, wie können andere Menschen auch Aufgaben übernehmen, wo sie dran wachsen können und dass man sozusagen ständig, also ich würde sagen, in dem Verständnis da sitzen muss, ich organisiere meine eigene Überflüssigmachung. Das wäre so, fände ich, ein Idealfall. Und dann denke ich, das fände ich auch nochmal spannend, was Benny gesagt hat, mit demokratischen Modellen, auch in der freien Softwarebewegung. Wenn das tatsächlich so organisiert ist, warum sollte es nicht möglich sein, dass Maintainer auch abwählbar sind? Also das, wählbar und abwählbar. Natürlich, gut, aus meiner eigenen Praxis erkenne ich das auch, dass man also da nicht wie beim Verein irgendjemanden wählen kann, sondern das ist meistens so, dass sich jemand findet und sagt, ich mach mal. Und dann wächst da jemand rein, das ist auch gut so. Aber ich denke, bei Konflikten muss es die Möglichkeit geben, Abwahl, also oder vielleicht sogar als Kultur, dass man regelmäßig Wahlen veranstaltet, um eben zu sehen, wie ist eigentlich die Stimmung, nicht? Und auch ein Mittel zu geben, um tatsächlich solche eingespielten Maintainerships, die auch immer bestimmte Hierarchien sind, auch anzukratzen. Weil ich habe auch negative, gerade im Softwarebereich, auch negative Erfahrungen gemacht, dass da praktisch sehr festgefahrene Strukturen waren, wo es keine solchen Mittel gab, wo das alles über sehr informelle soziale Kanäle gelaufen ist, in die man eben reingekommen ist oder auch nicht und wo also bestimmte Menschen dann auch ausgeschlossen waren. Ja.
Ja, zu den demokratischen Modellen. Also ich denke, dass demokratische Modelle schon ein erhebliches Entfremdungspotenzial haben. Also wenn ich eine Wahl mache, dann ist das ein Prozess, der von dem Prozess, wofür die Gruppe eigentlich sich zusammengefunden hat, ziemlich weit entfernt ist. Ja, da geht es dann, also insbesondere wenn es mehrere Leute gibt, die gewählt werden wollen, dann hat man am Ende einen Wahlkampf oder solche Dinge. Und da ist, also ich meine, gut, wir wissen alle, wie Wahlkämpfe in parlamentarischen Demokratien aussehen. Ich denke, das ist aber ein strukturelles Problem. Deswegen bin ich, ja, naja, Antidemokrat wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber also ich bin bei Demokratie sehr vorsichtig geworden. Also sie hat ziemlich erhebliche Nachteile, finde ich. Ich würde stattdessen eigentlich sagen, Unbehagen ist in der sozialen Struktur spürbar. Ja, und wenn du sagst, es wäre für dich die Möglichkeit, dass man jemanden abwählen kann. Ja, das Abwählen ist die eine Sache. Die andere Sache ist dann auch wieder jemanden dahin zu wählen. Ja, das ist, und ich denke, ich würde es für viel sinnvoller halten, wenn man das Unbehagen, was spürbar ist, du sagst, es läuft jetzt über informelle Kanäle und so, das ist natürlich Kacke. Also auch da würde ich denken, Transparenz ist ganz wichtig. Ja. Und ich denke, es ist auch im Sinne von einer Maintainerin, von 17 Maintainern, dass das Unbehagen, dass es kein Unbehagen gibt. Ja. Und jemand, der irgendwie ein Projekt gut maintainen will, der hat einfach auch als Aufgabe, dass das nicht passiert. Ja. Was wirklich nicht immer leicht ist. Aber und ich würde das eher darüber lösen als über eine demokratische Wahl.
Schwierig. Also weil das ist so ein Punkt, wo ich immer finde, wie es kippt. Also ich bin auch undogmatisch in der Frage, ob irgendwie Wahl jeweils das Einzige ist oder nicht. Aber das finde ich ist jetzt wieder so ein Ding, wo wir auf ein Terrain kommen, wo für mich so spürbar ist, dass wir Argumente aufwärmen, die, wenn sie gesellschaftlich vorgetragen werden, wir sagen hier ja. Also weil dann kommen wir wieder in so ein Ding, wo wir sagen, die sozusagen, sei es funktionell oder machtmäßig oben sind, haben doch ein Interesse, dass es allen gut geht und keine Konflikte existieren und sind doch die, die sich dessen eigentlich strukturell annehmen müssten. So, wir wissen, also Gesellschaft, vergiss es, ja. Also so, ja. Das finde ich auch deswegen immer schwierig, weil wir damit sozusagen Argumentationsmuster wieder reinholen, die wir sonst immer eigentlich ständig bekämpfen, ja. Also wo wir immer sagen, trau keinem, der eine Funktion hat, ja. Glaub nicht daran. So, bis zum gewissen Grad ist es ja natürlich auch alles richtig, aber diese Interessen müssen nicht kongruent sein, das wissen wir natürlich. Ich finde es richtig, sozusagen diese Frage der Wählbarkeit ist natürlich immer ambivalent, weil wir kennen natürlich gesellschaftlich, wie Strukturen aussehen, wo es dann egal ist, ob noch gewählt wird, weil nämlich genau das gilt, was Stefan eingeführt hat. Also die Struktur ist so, dass es keine effektive Alternative gibt. Das ist der Witz. Also es kommt sozusagen immer darauf an, haben wir Strukturen, wo Alternativen möglich sind, wo das auch anders laufen kann, dann ist die Position auch keine so herrschaftsmäßige. So, wenn das natürlich so ist, gebe ich auch zu, ist dann irgendwann egal, wenn einer alles macht, so, ja, das sind dann schon extreme Situationen, wo dann eine Wahl sagen könnte, ist uns alles egal, was daraus folgen wird, aber es ist uns so wichtig, dass das nicht läuft. Was ich viel wichtiger finde, ist, dass sozusagen diese Fragen der Legitimierung, die sich natürlich auch in Wahl ausdrücken können, nicht nur die Frage von sozusagen Effizienz und ob es gut läuft beinhalten. Das finde ich ganz wichtig, weil die behalten auch immer Dinge, diese Frage, das geht's mir gut in dem Projekt, ist ja nicht für alle gleich, so, ja. Und es sind auch Dinge, die jetzt nicht unbedingt sich daran messen müssen, ob das Projekt effizient läuft oder so, sondern ob es offen ist oder ob Leute finden, sie können da irgendwie sich entwickeln oder Dinge einbringen oder ob sie mit der Struktur zufrieden sind, auch jenseits dessen, ob es gut läuft. Und die sind absolut legitim. Also man kann da sozusagen keine, das ist der andere Punkt, wo ich finde, wo man mal aufpassen muss, weil wir das genau ja immer in politischen Diskussionen bekämpfen. wo Legitimation von Strukturen begründet wird auf das, es läuft ja so gut. So, und natürlich laufen auch herrschaftsmäßige Prozesse, irgendwie laufen die auch. So, Herrschaft funktioniert, das ist eines ihrer wesentlichen Stärken, was es so schwierig macht, sie zu bekämpfen. Und deswegen ist es wichtig, immer zu sagen, das ist aber nicht das letzte Argument dafür. Nur mal so weit.
Ich möchte daran anschließen, das passt nämlich ganz gut, jetzt komme ich zu meinem nächsten Punkt, den ich vorhin weggelassen habe. Ja, aber das passt ganz gut. Es geht schon dazu. Es geht fließend ineinander über alles. Ja. Ich möchte das nämlich noch ein bisschen zuspitzen. Der Stefan hat gesagt, Konflikte werden ein Scheitern. Und das genau ist nicht wahr, meiner Meinung nach, sondern das Gegenteil ist wahr. Die sind die Bedingungen von Erfolg. Weil nur wenn es zu Konflikten kommt, kann, also nur an Konflikten ist doch das, also wir sind doch zusammen da, weil wir unterschiedlich sind und weil wir unsere unterschiedlichen Fähigkeiten irgendwie gemeinsam einsetzen wollen. Und das passiert meiner Erfahrung nach nur, wenn mit Konflikten produktiv umgegangen wird. Also wenn es in irgendeiner Form es geschafft wird, diese Konflikte produktiv zu machen. Also es geht auch nicht um die Lösung von Konflikten, sondern darum, sie produktiv zu machen. Und ja, das ist, glaube ich, für mich ein ganz zentraler Punkt.
Und genau deswegen bin ich ein absoluter Gegner von Wahlen. Weil Wahlen sind für mich ein unproduktives Mittel, genau, weil sie genau nämlich versuchen, eher sozusagen etwas zu lösen. Ich bin auch eher der Meinung, lieber nicht lösen, sondern damit versuchen, eine Weile umzugehen, um diese Unproduktivität daraus zu schöpfen, anstatt jetzt auch vorschnell Entscheidungen von einem Maintainer sind schlecht, aber auch so eine Pseudo-Dinge wie Wahlen. Ich glaube, also ich würde sagen, das Maintainer-Modell, so wie ich es verstehe, ist die Dementierung von Demokratie, ist die Aufhebung von Demokratie. Demokratie ist nämlich eine sehr merkwürdige, für mich immer mit Herrschaft verbundene Umgehensform mit Partialinteressen. Und zwar sich ausschließenden Partialinteressen, die es in dieser Gesellschaft gibt. Und worauf es mir ankommt, ist, dass wir zwar mit unterschiedlichen Interessen umgehen, aber da wir ja nun, darüber wurde jetzt nicht viel gesagt, aber das ist für mich ein wichtiger Hintergrund, da wir ja nicht mehr warenförmig produzieren, also auch keine, auch die eigene Reproduktion und so weiter jetzt davon nicht abhängt, wir uns also in einem anderen Kontext bewegen. Deswegen ist nicht sinnvoll aus meiner Sicht, über Wahlen zu versuchen, Interessenunterschiede so zu behandeln, als ob sie Interessengegensätze wären. Und zwar Interessengegensätze sozusagen objektiver Art. Ich glaube, dass Interessenunterschiede eine Bewegungsform brauchen und nicht eine Verhinderung und ein Abschneiden durch zum Beispiel irgendwelche Entscheidungen über Wahlen.
Ja, ich habe mich mal selber wieder draufgesetzt. Ich muss doch nochmal hier eine Lanze für die Demokratie brechen. Also, ja. Das finde ich eine Auszeichnung. Du hast gesagt, Demokratie ist Herrschaft. Ja, das steckt im Wort drin. Aber ich habe jetzt Stefan so verstanden, also Stefan Merten, dass auch das Maintainership-Modell und OHA genauso Herrschaft auch beinhaltet. Und ich denke aber, das Wesentliche von der Demokratie ist ja tatsächlich die Emanzipation, die Partizipation. Und ich finde es nicht richtig zu sagen, wenn jetzt die warenförmigen Strukturen und die warenförmigen bedingten Interessensgegensätze weg sind, dann ist auf einmal praktisch Friede, Freude, Eierkuchen. Also das ist ja kein, aber das dann, ich denke, wir haben dann trotzdem das Problem, wie mit Macht und Herrschaft umzugehen ist und wie das emanzipativ zu gestalten ist. Und gut, wenn man sich heute Demokratien anguckt, also wie zum Beispiel im Extremfall die USA, wo ein Wahlkampf stattfindet, der im Prinzip eine reine Show ist und wo klar ist, derjenige gewinnt, der den höheren Dollareinsatz hat und sowas, das hat natürlich mit echter Demokratie nicht sehr viel zu tun. Aber wenn man sich mal was anderes anguckt, zum Beispiel die Pariser Kommunen, unter Bedingungen, wo die Regierung geflohen ist, hat die Bevölkerung in Selbstorganisation eine Wahl zum Rat der Kommunen ausgerufen und durchgeführt. Und in den Arrondissements von Paris wurden die Delegierten da gewählt und abgewählt. Das heißt, es gab eine Art direkter Demokratie, wo also nicht praktisch auf 4 Jahre oder 5 Jahre irgendein Vertreter gewählt worden ist, sondern die Leute haben ihre gewählten Abgeordneten gekannt und konnten die auch jederzeit abwählen. Und das war ein sehr lebendiger Prozess der Pariser Kommune, den ich nicht missen möchte und wo ich gerne dran anknüpfen möchte und wo ich also sowas wie Maintainership als Form von Monarchie oder Oligarchie also wesentlich problematischer finde, wo sich tatsächlich Machtstrukturen rausbilden können, wenn man sich das mal gesellschaftlich vorstellt und nicht nur in kleinen Gruppen oder so. Ja, diese Machtstrukturen, die wirklich dann wieder ins Mittelalter führen kann, wenn man es mal pointiert.
Ich habe ja keine Ahnung, wie gesagt, von dem, wie diese freien Softwareprojekte laufen. Mir ist nur aufgefallen, eben, also dass dann klargestellt hast bei deiner Folie, dass eben offensichtlich in deinem Referat der Begriff Organisation im Sinn von sozialem System, Organisation, dass das nicht vorkommt. Und das finde ich schon unheimlich spannend, dass das nicht vorkommt. In meiner Begriffswelt ist das, was du mit dieser Maintainership-Geschichte beschreibst, was ihr da diskutiert, das würde ich, wenn ich das richtig verstanden habe, würde ich das nennen, das sind für mich Pionierorganisationen. Das heißt, da gibt es Personen, die initiativ werden und denen es gelingt, andere Leute, die eine Idee haben, andere Leute davon zu überzeugen und die machen gemeinsam ein Projekt. Das gibt es bei Firmengründungen und ich habe jetzt den Eindruck, bei dieser freien Software-Geschichte passiert das ähnlich. Und die Leute beteiligen sich, weil sie davon überzeugt sind, dass das eine interessante, spannende Sache ist. Und wenn sozusagen diese Energie nicht mehr da ist, dann gehen sie wieder weg. Das, glaube ich, ist auch eine Form von Kontrolle, weil du sagst Wahlen. Also die würden dann einfach wieder gehen, wenn ihnen das nicht mehr gefällt. Und das gibt's auch in politischen Prozessen, also bei politischen Initiativen oder wenn politische Bewegungen eine Hochzeit haben, dann sind die Leute, die daran beteiligt sind, mit außerordentlich großem Engagement dazu bereit, enorm viel Energie und sich als ganze Person da einzusetzen. Ich glaube aber, und das ist, was mich interessiert, warum ich hier bin, wie man sowas auf Gesellschaft übertragen kann, ich glaube, ehrlich gesagt, das wäre naiv, das als Modell für Gesellschaft zu nehmen. Also, weil ich glaube nicht, dass ich in einer Gesellschaft leben möchte, wo ich mich permanent mein ganzes Leben lang unter einer Art von politischer Hochspannung befinde. Ich glaube, da gibt es dann auch, müsste es auch Phasen von Ruhe geben oder Abgeklärtheit oder was auch immer. Und ich glaube, das macht solche Projekte aus, dass sie mit so einem außerordentlich hohen Engagement verbunden sind. Und das ist auch, glaube ich, eine Eigenschaft von revolutionären Prozessen oder das, was du von der Pariser Kommune oder von religiösen Bewegungen beschrieben hast, dass es so etwas Heißes hat irgendwie. Und wenn man darüber nachdenkt, wie soziale Systeme dann funktionieren, wenn solche Phasen abebben, dann werden sie zu Organisationen. Dann gibt es vielleicht sowas wie Wahlen und dann gibt es Entfremdung, nämlich im Sinne von, dass ich nicht als ganze Person da zu 100% mich präsent fühle. Und ich glaube, dass man irgendwie überlegen muss, wie man damit umgeht. Also wie man so etwas machen kann. Vielleicht nicht für die freie Softwarebewegung. Ich glaube, dass das außerordentlich funktional ist. Das, was du beschrieben hast, diese, ich nenne das Pionierinnenorganisation, das ist was ganz Tolles und unheimlich wichtig. Aber ich glaube, es gibt andere Formen auch noch, wie man arbeiten kann oder kooperiert, die wesentlich gelassener sind und nicht so heiß irgendwie. Und dafür muss man sich auch was überlegen. Man kann nicht eine ganze Gesellschaft als Pionierinnenorganisation organisieren, glaube ich.
Noch zwei kleine Bemerkungen. Erst und dann nochmal was Längeres. Also ich weiß, möglicherweise habe ich sogar wirklich gesagt, aber ich meine nicht, dass Konflikte das Problem sind. Ich meine, dass das Gefühl von Unterdrückung das Problem ist. Konflikte sind natürlich wichtig und hilfreich, ganz ohne Zweifel, das nur als Fußnote. Du hattest gemeint, das letzte Argument kann ja nicht sein, dass es irgendwie läuft. Naja, also ich hatte versucht zu sagen, okay, das für mich wäre das letzte Argument, dass es uns gut geht. Dazu gehört, dass es läuft, nicht unwesentlich, sage ich mal. Also, aber das ist gut, ich würde dir zustimmen, dass es nicht alles ist, aber gehört schon auch dazu. So, dann und dann zu dem Themenkomplex, der hier auch die ganze Zeit besprochen worden ist. Ich persönlich, wenn ich zumindest zur Zeit, wenn ich über sowas nachdenke, denke ich nicht über Staat oder ich sag mal, über andere entfremdete Sachen nach, ja, sondern ich denke darüber, über Projekte nach, die sich aufgrund eines Zieles, das sie erreichen wollen, zum Beispiel ein Stück Software zu schreiben, ja, zusammengefunden haben und deren Sinn es ist, dieses Ziel zu erreichen. Und daneben gibt es eigentlich keinen Sinn. Und das ist natürlich bei Start und natürlich auch, ja, sobald Geld ins Spiel kommt, ist das anders. Ja, da gibt es plötzlich noch andere Motivationen, also zum Beispiel Geld zu verdienen, zum Beispiel die Machtposition zu erhalten, Macht und wie Menschen mit Macht umgehen und wie viel Macht sie brauchen und wie viel nicht und so, übrigens auch ein längeres und sehr interessantes Thema. Aber das ist nicht so das, wovon ich rede. Und wenn du sagst, naja, also dann fallen wir irgendwie in so Vorstellungen zurück, dass die Herrschenden irgendwie schon für uns sorgen. Ja, also ich denke mir das schon so, ja, dass in den nicht entfremdeten Strukturen das schon so ist, dass die Leute, die beispielsweise eine Maintainer-Rolle annehmen, ja, dass die eben schon ein Interesse haben, dass das Projekt läuft. Ja, und dass sich im Prinzip auch alle wohl darin fühlen, weil dann das Projekt eben auch besser läuft. Und ich denke mir inzwischen halt, das wirkliche Problem, was wir bei Staaten und dem ganzen anderen Geraffel haben, ist, dass die so wahnsinnig entfremdet sind. Ja, von dem, was sie eigentlich zu tun oder wofür sie eigentlich da sind. Ich denke auch momentan, also zumindest momentan, gar nicht in so riesigen Strukturen. Also ein Staat ist für mich eine Riesenstruktur und ehrlich gesagt, ich sehe in der GPL-Gesellschaft nicht so viel Verwendung dafür bisher. Also das nur zur Klärung.
Also manchmal ist das schon praktisch, wenn man mal in einer marxistischen Organisation war. Da hat man das nämlich alles schon mal gehört. Also da, ich weiß ja nicht, wer diese Erfahrung teilt, aber da gibt's auch immer diese Geschichten zu sagen, also diese innerhalb dieser Organisation können wir nicht entfremdet sein. Das können wir beweisen, ja. Und da können auch keine wirklichen Interessengegensätze bestehen. Das können wir auch beweisen, ja. Wir haben eine Wahrheit, die uns sagt, wir haben zwar Widersprüche, aber es sind keine Interessengegensätze, keine antagonistischen. Und da wissen wir auch, dass wir sozusagen uns immer verlassen können, dass die Motivation eine revolutionäre ist und wir sozusagen, und es ist alles scheiße, ja. Also das Wissen, also wer das mal hatte, weiß es. Weil es, nicht, dass es alles falsch ist, aber es führt dazu, dass systematisch Blindstellen aufgebaut werden. Dass sozusagen Orte aufgemacht werden in der Kooperation, die da der Auseinandersetzung, dem Konflikt nicht mehr zugänglich sind. Führt auch dazu, dass sozusagen dann die Hürden sich aufmachen, weil wenn du dann trotzdem bestimmte Konflikte führst und so, dann geht's auch gleich auseinander und so weiter. Also das sind Sachen, ich will es jetzt nicht im Einzelnen diskutieren, aber in die ich wenig Vertrauen habe. Ich finde, dass der Aspekt der Maintainership ein ganz wichtiges Ding ist, was freie Software, Bewegung und Produktion sozusagen in Debatten eingeführt hat. Es ist ein Begriff, der schwer übersetzbar ist. So, also im Zusammenhang von freier Kooperation habe ich sozusagen das mal Leadership genannt. Ja, man kann immer schlecht von Führung kann man irgendwie schlecht sprechen im Deutschen. Leitung kann man sagen. Im Englischen heißt es wirklich Leadership und wird auch in politischen Organisationen so diskutiert. Und es ist total gut, sich klarzumachen, dass es sowas immer gibt. Leadership ist eine Funktion, die existiert. So. Sie ist nicht unbedingt an eine Person gebunden. Das bedeutet nämlich, dass wir in eine Kooperation, in eine Gruppe, egal ob wir was herstellen oder ob wir uns politisch zusammenschließen, reingehen. So, und dann sagen wir erstmal alle, was wir denken und was wir möchten und so, ja, und das ist nicht von vornherein identisch und irgendjemand muss sich die Mühe machen, das Lösungen zuzufinden. Das hat zum Teil was mit sozusagen den realen Gegebenheiten zu tun, das hat auch was damit zu tun, Vorschläge zu machen, wie es gehen kann, obwohl wir verschieden sind. Das ist Leadership und das gibt's immer, ohne das zerfällt das Ding sofort. So, und auf der einen Seite ist es, sagen wir mal, und es passieren immer zwei Dinge, die sind ganz schrecklich. Das eine ist, das ist dieses Gründersyndrom, dass man sagt, okay, diese Leadership ballt sich irgendwie bei einer Person, die kann das nämlich, so, und die wird es auch immer besser können im Laufe der Zeit, so, und die wird deswegen im Grunde genommen eine königsähnliche Position aufbauen. Und das andere, was auch mal ganz schrecklich ist, ist, dass man sagt, wir machen jetzt die totale Basisdemokratie. Hier wird niemand über irgendwas entscheiden, worüber nicht alle vorher abgestimmt haben. Das ist die total konservative Struktur, weil dann wird nichts mehr passieren in dieser Organisation. Es ist sozusagen auch eine Diktatur der schweigenden Mehrheiten, so, die minoritäre Positionen oder soziale Erfahrungen tendenziell ausschließt. So. Und außerdem führt es dazu, dass irgendwie die Dinge dann anders hintenrum geregelt werden. So, und deswegen ist es ganz wichtig, sich darüber auseinanderzusetzen. Und es gibt eigentlich dann nur zwei Sachen, die man sagen kann. Das eine ist, der Idealzustand ist eigentlich der, dass Leadership sich kollektiviert. Das heißt, dass sozusagen mehr und mehr Leute in dieser Kooperation in der Lage sind und das auch praktizieren, diese Aufgabe zu erfüllen. Nämlich nicht nur zu sagen, was ich jetzt will oder meine, sondern zu sagen, wie es gehen kann. So. Das heißt auch, dass der Mensch, der trotzdem vielleicht bestimmte Funktionen innehat, so, weil die wollen nicht immer alle gleichzeitig machen, dass sozusagen dessen Abstand und dessen Unersetzlichkeit sich verringert. Und dann ist auch okay. Das ist ein Punkt von Demokratisierung. Und ich bin auch überzeugt, dass das sozusagen nie in der Regel so sein wird, dass alle das in gleichem Maße machen, weil ich ja nicht sozusagen mit selber Intensität in verschiedenen Sachen drin bin. Es ist für mich völlig okay, dass ich meinetwegen mit einer anderen Position in Ökonux drin bin, als in anderen Dingen, so, wo ich meinetwegen hier auch vieles nur partizipiere und ist auch völlig klar, werde nicht irgendwie die Konferenz alles vordiskutieren. Und es ist völlig okay, dass das jemand macht für mich. So. Es ist aber wichtig, dass sozusagen grundsätzlich ein Stück Leadership kollektiviert ist, weil das heißt, es gäbe Alternativen, es können Konflikte geführt werden, es könnten sozusagen auch andere Leute so eine Funktion innehmen. Und das finde ich eine total gute Geschichte, dass diese Maintainership-Sache eingebracht wird, so, weil das eine typische blinde Stelle ist vieler, also sozusagen auch linker gesellschaftlicher Utopien, weil die so tun, wenn es das nicht gäbe, nicht geben müsste, oder wenn es ganz toll wäre, wenn sozusagen alle nur noch das machen, worüber alle vorher abgestimmt haben, was auch ganz gruselig ist.
Nee. Ja. Da sich jetzt keiner meldet, ich habe mich auch nochmal wieder drauf gesetzt. Ich kann da anknüpfen, also das finde ich eine sehr interessante Analyse. Und ich würde dem auch zustimmen, dass wir praktisch sowohl Basisdemokratie brauchen als auch Führung. Also ich scheue auch den Begriff Führung nicht, trotz der historischen Vergangenheit in Deutschland. Und das heißt aber, dass tatsächlich es wichtig ist, dass diese Führungsfunktionen auch der öffentlichen Debatte unterstellt sind und dass im Zweifelsfall auch tatsächlich gesagt werden kann, weil eben sowas, was Christoph da gerade aufgemalt hat, die Krone obendrauf, solche Prozesse passieren eben im Extrem auch mal und dass dann tatsächlich auch gesagt werden muss hier Abwahl, nicht, dass das also möglich ist. Und natürlich wünsche ich mir, oder ich denke, dass es auch dass diese Möglichkeit vorhanden ist, würde schon, denke ich, oder hat die Wirkung in der Praxis, dass die Maintainership kollektiviert wird, um es eben gar nicht zu diesem Extrem kommen zu lassen. Und ich glaube, solche Fragen stellen sich verstärkt, wenn man tatsächlich von kleinen Gruppen übergeht zu, was du hier auch meintest aus der Organisationsberatung, zu gesellschaftlich größeren Einheiten. Und wir sprechen hier davon tatsächlich, Ökonux hat zum Thema, wie kann man das auf gesamtgesellschaftliche Prozesse übertragen. Und da hat man, bisher hat man da eine bestimmte Ökonomie und einen bestimmten Staat. Und wenn wir sagen, das wollen wir so nicht, weder diese Ökonomie, diese Marktökonomie, noch diesen Staat in dieser Form, dann müssen wir sozusagen, dann die aber ja trotzdem beide bestimmte Funktionen erfüllen, dann müssen wir fragen, wie können diese Funktionen anders erfüllt werden. Und Gesellschaft ist ein sehr komplexer Prozess und ich glaube nicht, dass so ein einfaches Maintainership-Modell da ausreicht, das in einem emanzipatorischen Sinne zu gestalten, sondern ich denke, man braucht ein differenziertes Zusammenspiel von Führung und Basisdemokratie und tatsächlich eben Führung in wichtigen kritischen Bereichen und Basisdemokratie, so viel es eben geht, das hat natürlich immer seine Grenze. Also ich bin auf jeden Fall dagegen, dass jeder Schritt von der Basis vorher diskutiert werden muss. Das lähmt alles. Aber dass sozusagen die Basis eine Vetomöglichkeit hat oder zu sagen, da läuft irgendwas schief, da müssen wir jetzt eine demokratische Diskussion machen. Und wenn wir uns nicht einigen können, müssen wir notfalls da auch eine Abstimmung machen oder sowas. Das geht dann auch in Richtung Fork, aber in der Gesellschaft kann man eben nicht unbedingt einen Fork machen. Wenn die Gesellschaft tatsächlich nicht, also wenn die Frage ist, wie meinetwegen sich jetzt Wien hier weiterentwickeln soll als Wien, dann kann man ja nicht sagen, wir machen jetzt einen Fork und es gibt ein zweites Wien. Also das stößt da an seine Grenzen.
Man muss da mal drüber nachdenken.
Geht doch nach drüben, ne?
Ja, stimmt.
Also nochmal eine Lanze von mir gegen die Demokratie. Ich glaube, dass das schädlich ist, zu wählen, nochmal. weil es zu lauter Merkwürdigkeiten führen wird, aus meiner Sicht. Ich spreche von ihm. Also mich interessiert auch so ähnlich wie Stefan, ich habe gar nicht über die gesamtgesellschaftliche Ebene geredet, sondern habe mich erstmal auf dieses Thema der Organisation in den Projekten eingelassen. Ich werde aber auch zu der gesamtgesellschaftlichen Ebene auch gleich noch was sagen. Aber in diesen kleinen Projekten halte ich es für schädlich, weil sie aus meiner Sicht Konflikte abwürgen. Oder ich sehe eine hohe Gefahr, dass sie abwürgen können, weil man eben scheinbar ganz schnell etwas entscheiden kann oder jemanden abschießen kann, der einem ja auch aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht passen kann. Ich würde sozusagen lieber die Leute dazu zwingen, sich mit den Konflikten, mit den Interessengegensätzen von mir aus oder Interessenunterschieden auseinanderzusetzen. Ich hätte lieber gerne den Zwang sozusagen in dem Projekt und für jeden Einzelnen, wie gehst du jetzt damit um, dass es eine schwierige Situation gibt? Und ich hätte es nicht gerne abgestellt durch eine Wahl. Ich halte das für schädlich. Und deswegen bin ich an diesem Punkt auch gegen die Demokratie. Auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene bin ich aus anderen Gründen gegen Demokratie. Ich glaube, dass das, ich kann mir schon vorstellen, dass wir gesamtgesellschaftlich auch von dem Maintainer-Modell, sage ich jetzt mal, lernen können, aber nicht einfach platt übertragen. Dann hätten wir in der Tat wirklich sowas wie eine Monarchie und dann sind wir ja vor allen Dingen bei Reichweiten, wo eben nicht mehr vor allen Dingen der personale Zusammenhang da ist. In den Projekten ist es sehr wichtig, dass es einen personalen Zusammenhang gibt, dass man potenziell zumindest die Leute kennt. Naja, auf Mailinglisten kennt man sich auch halt nur über ein sehr schmalbandiges Medium, eben E-Mail, aber wenn es Konferenzen gibt, kann man sich ja auch treffen. Gesamtgesellschaftlich ist das nicht mehr der Fall. Da versagen, glaube ich, alle einheitlichen Konstruktionen, die ein Strukturprinzip machen. Die Frage ist für mich eher, kann man sozusagen ein ineinandergreifendes, geschichtetes, gestuftes System erzeugen, was sozusagen jeweils an dem lokalen Ort funktioniert für seine lokale Aufgabe, sodass quasi die gesamtgesellschaftliche Synthese aus dem Funktionieren der lokalen Aufgaben geschöpft werden kann. Es ist allerdings in der Tat etwas anderes, als über so eine staatliche Zentralverwaltung eines ganzen Apparats von Land oder so zu denken, sondern es ist eher ein Versuch zu überlegen, ob man auch größere Notwendigkeiten als Resultat kleiner Prozesse organisieren kann. Und in solchen Organisationsformen, nochmal, ist dann auch wieder Demokratie schädlich, sondern wir müssen dazu kommen, uns selber dazu zu zwingen, diese Interessenkonflikte auszutragen. Wahlen sind da schädlich.
Ich glaube, das Modell, wie das Christoph an die Wand gemalt hat, und vor allem mit dem Begriff, du hast gesagt, dass Funktionen übernommen werden von Personen, das, glaube ich, beschreibt sehr gut, wie Gruppen und Initiativen funktionieren können, und da ist auch meiner Ansicht nach das, was du über diese Maintainership-Geschichte gesagt hast, das kann man so abbilden. Und das halte ich für brillant, und man kann damit auch abbilden, dass diese Funktionen unterschiedlich verteilt sein können und dass es nicht unbedingt schlecht ist oder dass es in bestimmten Phasen Personen gibt, die mehr Funktionen übernehmen. Da kann man sich das dann anschauen und muss das nicht praktisch ausblenden. Ich glaube, auf der Ebene von Gesellschaft, das ist ein tolles Modell für Gruppen und für Initiativen. Auf der Ebene von Gesellschaft ist es ganz einfach außerordentlich gefährlich, weil, also sozusagen, da muss man sich was anderes überlegen, weil in diesen Strukturen kann man das leicht organisieren, dass es allen Menschen gut, dass sich alle Menschen wohlfühlen. Das kann man auch in einem kapitalistischen Betrieb, da gibt es Teams, die funktionieren und die fühlen sich dann wirklich in dem Team wohl. Also das nicht nur in der freien Software-Szene. Wenn ich eine gesellschaftliche Utopie habe, wo ich mir vorstelle, dass sich alle Menschen wohlfühlen, das halte ich für sogar gefährlich, weil man dann eben von wegen Maintainer und die sorgen schon für einen, da ist man dann leicht bei, weiß ich nicht, Faschismus, Diktatur, Personenkult, Stalinismus oder was auch immer, die haben eigentlich genau sowas versucht. Also, dass es keine Entfremdung mehr gibt. Ich glaube, auf einer gesellschaftlichen Ebene, so verwende ich den Begriff Entfremdung, wir wissen ja nie, wie wir die Begriffe verwenden, ob wir dasselbe meinen, ist ein gewisser Grad an Entfremdung unvermeidlich. Und ich glaube, das muss man sich ansehen. Also man muss das zulassen, den Gedanken, dass ein gewisser Grad an Entfremdung unvermeidlich ist auf einer gesellschaftlichen Ebene. In einer Gruppe, wo ich mich bewege, in meiner Homebase, Da kann es mir so gut gehen, dass ich mich als Person wahrgenommen fühle und alles so läuft, wie mir das gefällt. Da gibt es wieder mal einen Konflikt und so weiter, aber das kann gut laufen. Auf einer gesellschaftlichen Ebene, glaube ich, ist der Gedanke gefährlich, Entfremdung völlig abzuschaffen, weil dann hat man sozusagen, das kann man auf die Ebene von Organisation, da kann man das nicht aufheben. Ich glaube, da läuft man einer Sache nach, die gefährlich ist, und ich glaube, ich wiederhole mich, man sollte sich das anschauen und das zulassen, den Gedanken, welche Form von Entfremdung ist akzeptierbar oder unvermeidbar, wie kann man das minimieren, aber das zulassen, dass das da sein kann. Danke.
Christoph? Ja, nicht mal nebenan. Also, Entfremdung ist nicht Formalisierung. Das ist immer, finde ich, was, das klingt manchmal so, und das wäre falsch. Also, wo man sagt, ja, was weiß ich, das sind dann diese entfremdeten Formen, wenn gewählt wird oder Funktionen und so. Es muss irgendwie authentisch und direkt sein und so. Das finde ich verschleiernd, weil Entfremdung heißt ja, dass ich in eine Kooperation sozusagen meine Person und Arbeit einbringe, aber irgendwie das, was draus wird, mich nur ungenügend spiegelt. So, das ist sozusagen der materielle Kern von Entfremdung. Deswegen neigt es ja auch immer dazu, dass sich diese Position irgendwie weniger Entfremdung fühlt als die da hinten, was auch völlig okay ist, weil deswegen macht man sich auch den Stress so, ja. Weil das heißt, ich kann mich stärker in ein Projekt einbringen und spiegelt mich dann auch mehr. So. Deswegen bin ich aber wahrscheinlich ein schlechter Indikator für Gesamtentfremdung. So, und mit der Frage, ob gewählt wird oder nicht, hat es überhaupt nichts zu tun. So, und ich finde es auch wichtig, dass man das Problem der Demokratie richtig auf den Punkt kriegt. Also gerade weil das ja immer auch Sachen sind, die in gesellschaftliche Utopien reinspielen. Das Problem von Wahlen ist ja immer sozusagen... Also eines der wesentlichen Probleme, dass die Tatsache, dass irgendeine Position durch Wahlen legitimiert wird, demokratisch, häufig verschleiert den anderen Aspekt, was dürfen denn die da sind, ja? Also das ist ja das klassische Problem, weil es irgendwie demokratische Wahlverfahren gibt, gerät aus dem Blick, was eigentlich sozusagen die herrschaftsmäßigen Kompetenzen derer sind, die da sitzen. So wird Demokratie praktisch historisch im Kapitalismus verwendet. Das ist eines der Probleme. So, und das kann es natürlich nicht entkräften. Also die Frage, wie das gelingt, dass das hier irgendwie nicht ins Kraut schießt und dass mehr und mehr Funktionen auch sozusagen von Menschen direkt geregelt werden, die kann ich natürlich darüber nicht erledigen und sollte ich auch darüber nicht erledigen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich, sagen wir mal so, also solche Dinge hier beinhalten auch immer bestimmte irgendwie so Deals, ja. Ich werde mich in der Gruppe nicht jetzt irgendwie so einlassen, wenn die so funktioniert, dass sie irgendwie alle 14 Tage findet, sie muss jetzt jemand neu wählen oder so. Dann stimmt der Deal irgendwie nicht. So, das ist wie, was weiß ich, bei künstlerischen Prozessen finde ich das immer sehr klar, dass die sozusagen inhärent auch undemokratisch sein müssen, weil sonst kommt irgendwie nur noch Quatsch raus. Aber auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass historisch alle Demokratisierungsprozesse auch im positiven Sinne, also auch Emanzipationsprozesse, immer auch was mit Wählen zu tun haben. So. Weil wir sonst ja wieder dem aufsitzen würden, dass sich Machtverhältnisse einfach durch Überzeugen und Diskutieren und Einbinden aufbrechen lassen. Und das wissen wir, das ist nicht ausreichend. So. Also sehr häufig geht es einfach mit dem einher, weil es bedeutet, dass sich sozusagen hier Koalitionen zusammenschieben, die dann auch bereit sind, sozusagen für eine andere Option zu votieren. Und das geht auch mit Wählen in der Regel einher. So, das finde ich wichtig, weil man einfach sich gesellschaftlich nicht hinstellen sollte und sagen, Demokratie muss sozusagen durch Maintainership demontiert werden oder Wahlen können keine Rolle spielen in einer freien Gesellschaft. Also, weil ich finde immer wichtig, sozusagen zu kritisieren, was historisch irgendwie daran schiefläuft und wieso es nicht das Allheilmittel ist. Aber alle Idee, jetzt sozusagen zu einer vordemokratischen Gesellschaft zurückzugehen, ja, das ist dann wirklich mittelalterlich. Das ist falsch. Da gewinnt man auch keinen Blumentopf.
Ja, ich wollte noch was zu Stefan Meritz sagen, also auch in dem Sinne, was Christoph gerade gesagt hat. Die Frage ist Demokratie in der größeren Gesellschaft. Und du hast da so ein Modell vorgeschlagen, statt Demokratie eben lokale Gruppen zu haben und die dann auf irgendeine Weise praktisch auch gesamtgesellschaftliche Entscheidungen treffen. Und das ist mir relativ unklar geblieben, wie das gehen soll. Und ich denke, in der basisdemokratischen Debatte hat es da schon einige Modelle gegeben. Also das wäre auch interessant, sich diese Erfahrungen anzugucken. Und insbesondere ja diese Erfahrung mit dem horizontalen Organisationsmodell finde ich da sehr spannend. Also es gibt ja sowas wie den demokratischen Zentralismus, der so aus der klassischen ML-Bewegung kommt oder auch aus den Gewerkschaften, dass man praktisch hier die Basis hat, die wählt dann praktisch hier einen Vertreter und dann hat man wieder bestimmte Vertreter, die sozusagen alle so gewählt sind, die wählen dann wieder den nächsten Vertreter. Und das Problem ist dann, wenn dann sozusagen eine Botschaft der Basis hier durch diesen Weg der Instanzen geschickt wird, kommt sie oben praktisch stille Posteffekt eben völlig verzerrt oder überhaupt nicht mehr kenntlich an. Also das ist ein Problem. Und deswegen denke ich, was eben wichtig ist, ist tatsächlich so ein horizontales Modell, dass man praktisch lokale Einheiten hat, wo bestimmte rätedemokratische Strukturen sind und das dann aber praktisch gesamtgesellschaftliche Aufgaben, wie zum Beispiel ja Europa, nicht? Wie soll sich Europa weiterentwickeln oder was gibt es da an wichtigen Impulsen, die sozusagen Gesamteuropa betreffen, sollte auch eine Gruppe organisieren, die genauso organisiert ist. Und dann ist die spannende Frage, wie können diese so lokalen Gruppen auf diese Europagruppe Einfluss nehmen, nicht? Und da finde ich, das ist sehr wichtig, dass also diese Querbeziehung dann, oder ja, was auch horizontales Organisationsmodell benannt wird und was sozusagen in Zeiten von Internet, glaube ich, auch technisch möglich ist, dass dann solche lokalen Gruppen direkt sagen können, was sozusagen diese Europagruppe da macht, ist irgendwie scheiße. Wir brauchen sozusagen auf gesamteuropäischer Ebene eine andere Strategie. Und dann, ja, aber eine lokale Gruppe, denke ich, sollte nicht die Macht haben, dann zu sagen, diese Europagruppe, da muss das geändert werden, sondern das müsste man dann schon in so einer Art Plebiszit entscheiden. Was wollen wir denn jetzt als Strategie? Und ich glaube nicht, dass das automatisch durch Konsens zu lösen ist. Ich bin natürlich sehr dafür, da eine breite gesellschaftliche Diskussion zu haben und also nicht einfach nur formal abzustimmen, sondern wirklich die verschiedenen Argumente hin und her zu wälzen und zu einem Konsens zu kommen. Aber die Frage ist ja, was macht man, wenn kein Konsens da ist? Und da bin ich doch sehr für eine Abstimmung. Das weiß ich nicht mehr. Zuerst.
Also das finde ich schon interessant, weil es schon auch in die Richtung meiner Überlegung geht. Wichtig ist mir daran, erstens, es geht nicht darum, Personen zu wählen. Also nochmal, ich bestehe darauf, es geht nicht um Personen wählen, weil ich die Befürchtung habe, dass dadurch Konflikten aus dem Weg gegangen wird, dass eben sich andere Dinge durchsetzen, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Mir geht es um das Thema. Und deswegen ist für mich auch lokale Gruppe zu eng auf die Lokalität, die Region bezogen. Ich hätte lieber gerne einen thematischen Bezug. Und dieser thematische Bezug kann durchaus auch global stattfinden. Also ich kann mir sehr, wir hatten mal sozusagen mal so als Witz oder so als Gedankenmodell überlegt, warum soll es nicht eine Projektgruppe geben, wir schließen das Ozonloch. Das ist ein Thema, was bearbeitet werden muss, nicht nur aus Notwendigkeit, aus einer abstrakten Notwendigkeit heraus, sondern weil es viele Menschen elementar betrifft. Und ich sehe keinen Grund, warum man da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auf einer Weltebene oder wo auch immer eine Abstimmung darüber herbeiführen muss, wer in dieser Gruppe Mitglied sein darf. Also wenn man jetzt eher so ein Delegationsprinzip hat, was ja auch das rätedemokratische Modell enthält, sondern wer da mitmachen möchte, weil ihn das Thema oder sie das Thema interessiert, der soll da gefälligst mitmachen. Wenn dann bestimmte Lösungsvorschläge auf dem Tisch liegen, die zum Beispiel was mit Ressourcen zu tun haben, dann, aber erst dann, wenn sozusagen das Ganze, alles was Stefan auch als Kriterien genannt hat, wenn Know-how eingeflossen ist, wenn die ganzen inhaltlichen Konflikte, gehen wir rechts oder links rum bei der Lösung etc., wenn die sozusagen alle durch sind auf der fach- und thematischen Ebene und dann noch keine Entscheidung steht, ob wir die Ressourcen da oder da reinstecken, weil sie begrenzt sind, dann sozusagen, dann kann man auch entscheiden, aber über Themen und nicht über Personen. So, das ist, finde ich, einen wichtigen Punkt und ich bin ein bisschen provokativ, wenn ich gegen die Demokratie rede, vielleicht wäre der sprachliche Kompromiss, dass ich ja sozusagen die Idee von Demokratie auf eine andere Weise zur Geltung bringen möchte, aber vermeiden möchte, dass wir uns sozusagen entfremdende Prozesse quasi gleichzeitig noch mit reinziehen und organisieren und künstlich verstärken. Und darüber, finde ich, denken wir zu wenig nach, sondern haben zu schnell die Demokratie-Fetischismen, die in dieser Gesellschaft existieren. Aus meiner Sicht ist Demokratie ein Fetisch geworden. Man darf ja gar nicht sagen, also was ich schon sage, ist ja schon super verwerflich. Man darf eigentlich nicht gegen Demokratie sein. Demokratie ist ein Fetisch, unhinterfragbar. Deswegen will ich ihn hinterfragen, weil es mir darauf ankommt, was wir damit anrichten, wenn wir unhinterfragt Demokratie einfach irgendwie implementieren und da muss halt gewählt werden, weil sonst ist es undemokratisch. Ich bin gegen Wahlen von Personen, ich bin für Entscheidungen auf thematischer Ebene etc. Muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal sagen.
Ja. Also vielleicht kann ich das ja auch nochmal unterstreichen. Also ich meine, das Partizipative an Demokratie finde ich natürlich auch klasse. Ich finde nur, dass Demokratie das zumindest unter heutigen Bedingungen eher behindert als fördert. Dazu komme ich aber gleich noch ein bisschen ausführlicher. Aber du hattest zwei Sachen sagen. Das eine war, du hast Europa genannt. Europa ist für mich wirklich ein klassisches Beispiel dafür, dass das eine Struktur ist, die völlig überflüssig ist. Ja? Also das Europa brauchst du, wenn du einen großen Markt haben willst. Ja, das ist der Punkt. Und da würde ich sehr stark Stefan zuneigen, zu sagen, okay. Ja, da würde ich sehr stark Stefan zuneigen, zu sagen, okay, also wir orientieren uns an thematischen Sachen. Ja, Ozonloch ist in der Tat ein Problem, was die ganze Welt betrifft, aber ich würde mal denken, dass es solche Probleme relativ, durch die technischen Möglichkeiten haben wir natürlich auch riesige Probleme, zum Beispiel im Umweltbereich. Aber dennoch würde ich denken, dass es da, ich weiß nicht, ob es da so schrecklich viele gibt. Also von daher wäre das Problem auch vielleicht da ein bisschen. Ja, ich will nicht sagen, es gibt es nicht. Aber Europa jetzt mal so als wir müssen uns überlegen, wie wir Europa organisieren, halte ich für eine Quatschfrage. Ich muss das nicht überlegen. Also ich kann auf Europa prima verzichten, muss ich sagen. Nicht nur nicht maintainen. Ich möchte aber noch mal einen Punkt verstärken, den du auch schon angesprochen hast, nämlich den der technischen Möglichkeiten. Ich sag mal, man muss sich ja mal vor Augen halten, aus welcher Zeit Demokratie stammt. Ja, in der Zeit, in der Postkutschen die schnellsten oder vielleicht noch Telegrafen die schnellste Möglichkeit waren, Informationen von A nach B zu transportieren, denke ich, war es eine sinnvolle Geschichte, irgendwie Wahlmänner zu machen, die dann einen Präsidenten wählen oder so. Oder war das irgendwie ein emanzipatorischer Fortschritt? Aus der Zeit sind wir aber raus. Ja, wir haben heute übers Internet Partizipationsmöglichkeiten, de facto, die das, was vor 200 Jahren waren, um viele Größenordnungen übersteigen. Und für mich wäre halt die Frage, ob ähnlich wie bei den, bei der freien Software gibt es ja auch diesen Effekt, dass die Existenz des Internet eigentlich freie Software in der Form erst möglich gemacht hat. Und da sich auf dieser technischen Grundlage eine neue Form quasi überhaupt erst realisieren konnte. Und für mich wäre eben die Frage, ob diese technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, die auch partizipativ nutzbar sind, ob die nicht auch ganz neue Formen ermöglichen. Also insbesondere zum Beispiel, ja, lasst uns doch eine Gruppe machen, die sich ums Ozonloch kümmert und es gibt eine Mailingliste, ja, sage ich jetzt mal, wo man einfach hinschreiben kann, ich habe da noch eine Idee und könnte vielleicht das noch bedenken und ich hätte noch den und den Wunsch, so wie das heute bei freien Softwareprojekten läuft. Ja. Also das ist heute technisch überhaupt keine Frage mehr. Ja.
Findet auch
ja. Ich kann das hier nehmen, ja. Das ist sicher auch eine der Hoffnungen, die wir an sozusagen die Inspiration durch solche Modelle setzen. Es wird aber nicht die Form sein, wie sozusagen alles geregelt sein kann. Also ich muss da nochmal einhaken, weil ich das so wichtig finde. Diese Trennung der Person von den Inhalten, so, das wissen wir doch, das ist eine bürgerliche Fiktion, so. Und das ist was uns praktisch gerade auch feministische und antirassistische Kritik gelehrt hat, dass natürlich die Frage, wer was repräsentiert und wer an welchen Funktionen sitzt, in seiner konkreten Beschaffenheit eine Rolle spielt. Weil in jeder Kooperation sozusagen die
bewusst getroffenen Entscheidungen und die formalisiert getroffenen Entscheidungen immer ja nur die Spitze des Eisbergs der gesamten Prozesse sind, die da laufen. Deswegen sind Personen wichtig, deswegen ist die Zusammensetzung aus Personen wichtig, deswegen gibt es da auch immer Grenzen. So. Und ich finde es auch wichtig, sich klarzumachen, also Demokratiekritik schon gut, aber was, wer in unserer Gesellschaft wird denn gewählt? Wie viele Funktionen in unserer Gesellschaft gibt es, die ich wählen kann? Das sind total schockierend wenige. Kann ich in der Schule wählen, wer mich unterrichtet? Kann ich wählen, wer irgendwie meine Universität leitet? Kann ich in meiner Abteilung in der Firma wählen, wer diese Abteilung leitet? Kann ich den Chef wählen? Kann ich irgendwie wählen, was weiß ich, einen Ausschuss meiner Nachbarschaft, der irgendwie der Nachbarin endlich mal klar macht, dass es okay ist, wenn irgendwie meine Kinder abends noch Lärm machen? Also was verdammt nochmal kann ich wirklich wählen in dieser Gesellschaft? Total wenig. Und das hat mit dieser Struktur zu tun, dass es natürlich was aufgezogen wird, wo du irgendwie Wahl hast zwischen großen Apparaten, zu denen aus ganz bestimmten systemimmanenten Gründen man tatsächlich sehr schwer Alternativen aufbauen kann. Und das ist mir deswegen wichtig, weil ich mir natürlich sozusagen revolutionäre Transformationen auch gar nicht vorstellen kann, ohne dass so ein Prozess in Gang kommt. Und das sind auch ganz spannende Situationen, wenn man sie mal irgendwo erlebt, wenn mal ein Team irgendwo sagt, wieso wählen wir diese Funktion nicht? Wieso ist es die oder der irgendwie immer schon so? Da geht's wirklich ab und da geht's zur Sache. Und ich glaube, dass es eine Rolle spielen wird in jedem Transformationsprozess, dass Leute sich die Freiheit nehmen, Entscheidungen direkt zu treffen und aber auch sozusagen Wahlen zu treffen in dem Sinne, dass es bedeutet, dass Funktionen auch gekippt werden. Auch die Funktion verändert sich dadurch. Und das, glaube ich, sollte man irgendwie nicht zusammen zur Seite schieben. Und was anderes, wo das für mich dann schon wieder durchschlägt, diese falsche Trennung von, also vermeintliche Trennung von Inhalten und Personen. Jenseits der Frage von Wahlen gibt es ja noch ein paar andere Dinge, wo das eine Rolle spielt. Also diese Fragen um sozusagen Zusammensetzung und Quotierung, die ich auch für extrem wichtig halte, wo ich behaupten würde, das ist schlecht, dass man sozusagen, also da ist auch vieles falsch dran. Aber ich finde, man sieht die Folgen, wenn man es ignoriert. So. Und ich finde es eigentlich, gibt es Standards, die ich gut finde in irgendwie linken Zusammenhängen, dass man sagt, Konferenzen werden nicht mehr vorbereitet von Gruppen, wo keine Frau drin ist oder wo irgendwie nur weiße Männer sitzen oder so. Das sollte ein Standard sein und es wird eine Rolle spielen. Es wird eine Rolle spielen für das Ding, wie das aussieht. Es ist kein Zufall, dass es auf Ökonomskonferenzen sozusagen die Frage von Frauen und freier Software nie eine Rolle gespielt hat, weil nie jemand dabei war, der es vorbereitet hat, weil es auch nie jemand wichtig war und weil nie jemand sagt, das müssen wir aber machen, wenn wir sozusagen kulturell offen bleiben wollen. So. Und das hat jetzt gar nichts mit Wählen zu tun, es hat aber auch mit dieser Tatsache zu tun, dass Personen eine Rolle spielen in ihrem konkreten So-Sein.
Ja, ich rede schon wieder so viel Scheiß. Ja, gibt es vielleicht auch noch ganz andere Themen.
Einen kleinen Aspekt noch zu der Frage der Problematik von Wahlen und Demokratie. Man muss sich schon überlegen, was man für einen Preis für die Partizipation von den Teilnehmenden verlangt. Sowohl gesamtgesellschaftliches als auch in Initiativgruppen und so weiter. Ja. Und normalerweise ist der Preis, wenn ich sage, es sollen Probleme eher intensiv diskutiert werden, bevor man irgendwann mal zu einer Abstimmung kommt, sehr hoch. Ja, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die linken Gruppen, die es in den 70er, 80er Jahren gegeben hat, 80er schon am absteigenden Ast, dann oft so versandet sind. Also von manchen Gruppen kann man nicht mal ein Ende feststellen. Ja? Einfach weil der Preis, sozusagen die Mobilisierung der Teilnehmer zu hoch gewählt war. Und das war das eigentliche Dogma. Es muss alles ausdiskutiert werden. Und dann waren auf einmal die Leute weg. Die sind ja nicht mal ausgetreten. Ja? Die waren einfach weg. Ja? Und ich glaube, ein zweites Problem ist auch so, das vielleicht eher mit der Formalisierung zusammenhängt, wer entscheidet über was mit? Ja, also zum Beispiel ein europäisches Problem, das niemand von uns kalt lassen wird, ist, soll es eine europäische Armee geben mit einem einheitlichen Oberkommando, dass diese Armee vielleicht einsetzen kann, ohne die Mitgliedstaaten zu fragen? Wir haben alle wahrscheinlich ein Interesse daran, da mitzureden. Ja. Nur, wollen wir, dass nur die politisiertesten Leute, die sich also dafür sozusagen da einlesen und in welchen Gruppen mitdiskutieren, darüber entscheiden, oder soll einfach jeder europäische Mensch eine Stimme haben? Ja? Also ich glaube, so diese klassischen Vorstellungen der Demokratie, wie sie ja auch mal in einer Revolution entstanden ist oder in mehreren Revolutionen. Die haben schon viele Vorteile, wenn man von denen abgeht, dann handelt man sich Konsequenzen ein, die man unter Umständen gar nicht will.
Ja. Es scheint so zu sein, dass das Thema so mit einiger Erschöpfung behandelt worden ist. Zumindest sicherlich nicht erschöpfend, sondern nur mit vorläufigen Schlüssen, aber trotzdem soweit. Ich denke, es ist heute auch eine gute Zusammenfassung und aber auch wichtige neue Impulse gelungen von dem Thema. Ja, die Frage, wollen die Referenten noch ein Schlusswort oder wollen wir das so stehen lassen?
Danke.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass irgendwann auch die Ozonloch-Kommission dann entscheiden wird müssen, ob die argentinischen Rinder geschlachtet werden oder ob irgendwie die Emissionen geschlossen werden. Nein, ich fand es auch sehr spannend.